Das GG von Stiegler habe ich gestern Abend wirklich 2 Gläser von getrunken. Kannst gleich mal probieren, das ist noch ein kleiner Schluck da. Weißt du, Dienstagabend bist du dann irgendwo so im Chablis, im leichten Grand Cru-Bereich, also ein bisschen Holz. Ja? Aber sagst aber, Hase, der Cup ist seit 3 Tagen vorbei. Das hättest du halt vor 3 Tagen zeigen müssen. Ja? Die sind auch rausgeflogen. Da steht, glaube ich, sogar in der Blindprobe derzeit leider total geizig, der Wein war zu.
Ja.
Blindflug. Wein-Podcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Hallo Felix.
36 Grad.
36 Grad und es wird noch heißer. Es
wird wahrscheinlich wirklich noch. Ne?
Mal gucken, irgendwas. Das Beste, was wir heute machen können, ist Podcast produzieren drinnen, außerhalb der Sonne. Das ist super.
Richtig, nur mit dem Alkohol ein bisschen zurückhaltend sein.
Ja, nicht mehr als 3 Flaschen.
Ich würfel direkt los. Die 3. Die 2. Ich fange an.
Mann.
Ach so, wir haben noch ein kleines Erratum. Du hast vor 2 oder 3 Folgen hast du erzählt, dass du einen Chardonnay getrunken hast, den du nicht mochtest, wo ein Hörer aber sagte, das muss der Weißburgunder gewesen sein.
Dann habe ich das falsche gesagt.
Welches Weingut war das noch? Das war
Wasenhaus.
Wasenhaus. Und du hattest gesagt, es wäre der Chardonnay, aber ein Hörer sagte, in der Lage ist nur Weißburgunder. Das wollen wir noch richtig stellen.
Ja.
Das tut uns leid.
Mir.
Ändert aber nichts daran, dass der Wein
nicht so ist. Genau.
Wir trinken vom Weingut Sol Perret Trilogia oder Trilogia, sorry, wir sind ja noch auf der französischen Seite. Vin d'Altitude, einen Rotwein aus dem Roussillon, Jahrgang 2021. Cheers.
Cheers.
Wir haben eine Regel, dass wir uns Weine nicht in dieser Zwischentemperatur von 14 bis 16 Grad einschenken. Der Untemperatur heute ist genau das, weil wir haben jetzt, glaube ich, auch hier drin 26 Grad.
Ja.
Ich mochte nichts hier draußen stehen lassen, weil wenn wir ein bisschen länger brauchen
das
oder sonst was,
der
ist ja sofort warm. Ja. Also ist ja jetzt ein klein bisschen zu kühl, aber Gott. Das hat sich schnell erledigt. Den kann man auch, glaube ich, in der Farbe nicht falsch einschätzen, den Wein. Deswegen ist das dann...
Das ist... das tatsächlich... Ein Rotwein ist der sehr schön aus dem Glas mir entgegengeduftet.
Ja. Ja. Ah. Chardonnay Award. Yes, yes, yes.
Uhu.
Heute unser Thema, sowohl Sascha als auch meins.
Voll. Lohnt sich.
Es war ein als toller Thema. Sonntag.
Ja.
Viel Spaß gebracht. Erzähl mal ein bisschen darüber.
Aber auch ein bisschen anstrengend ist es natürlich trotzdem, ne? Muss man so sagen. Das ist Arbeit.
Arbeit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn das Teilnehmerfeld schwächer gewesen wäre. Weißt du, wenn du so richtig Weine dabei hast, die da nichts zu suchen haben.
Das stimmt. Wenn es dir so durchgehend wehtut.
Ja, die dann grün sind, harsch oder sowas. Ne? Oder dann so hartes Holztannin haben. Irgendwie solche Sachen. Das macht es dann anstrengend. Wir hatten das nicht. Wir hatten fast nur gute Weine, weil wir auf Einladung only gemacht haben. Ich erzähle mal ein bisschen kurz die Entstehungsgeschichte, das Wie und Wo und Weshalb. Regelmäßige Hörer haben natürlich mitbekommen, wie es so langsam zu diesem Award gekommen ist. Vor ungefähr einem Jahr oder sowas.
So lange ist das schon, ja?
Ich glaube schon. Man müsste
krass.
Mal. Ein klassisches, man müsste mal einen Chardonnay Award machen, weil es gibt in Deutschland keinen richtigen, echten Chardonnay Award. Ja, Meininger zeichnet Chardonnays aus in der Kategorie 4 des Pinot Awards. Das ist enorm charmant. Ich habe übrigens gewonnen. Bester Wein in der Kategorie 4 des Pinot Awards. Was für ein Pinot war es denn? Ja, Chardonnay. Naja, eine Hälfte unserer Leute weiß noch nicht mal, dass Chardonnay in die Burgunderfamilie gehört.
Wird also schwierig.
Ja. Eine Hälfte ist vielleicht übertrieben. Aber fand ich einfach so einen richtigen, echten
Chardonnay Award. Geil.
Chardonnay Award könnte man da mal machen. Und dann kam auch viel positives Feedback. Dann reifte das eine Weile. Dann haben wir gesagt, wir machen das mal. Dann kam die Unzeit im Winter, zu dem man das nicht so gut machen kann, weil alles über Rotwein redet. Und dann haben wir Anfang des Jahres mal nochmal drüber gesprochen. Und dann fand ich es ganz interessant, dann gab es eine Diskussion auf dem Blog und dann schrieb jemand, es war, glaube ich, ein Leser, ich weiß nicht, ob es ein Hörer war, dann sagte er, das sei eine total bescheuerte Idee.
Ach so.
Das sei völlig albern, er könne sich überhaupt nicht vorstellen, dass jetzt die großen Chardonnay-Winzer der Republik irgendwie so ein Blindflug-Bapperl da irgendwie sich auf die Flasche kleben. Er sei schon ganz gespannt auf das Huber GG mit dem Blindflug-Bapperl-Goldmedaille. Mal ganz kurz, es gibt in Deutschland tatsächlich gesetzlich geregelt ein Kleberecht. Also du musst das Kleberecht haben, damit du so ein Papperl auf die Flasche machen kannst. Ja. Dazu, der Letzte, der das bekommen hat, das sind nur so 13 Institutionen oder sowas, die das haben. Der Letzte, der das bekommen hat, war die Captain Cork Plattform. Das ist nämlich eigentlich gar nicht so schwer. Du musst eigentlich nur die Dokumentation des Wettbewerbs machen und einreichen bei der Weinkontrolle in diesem Fall. Und die gestatten dir das dann oder nicht. Aber also man darf sowieso keine Medaille draufkleben. Das war eigentlich auch nie so die Idee. Aber
das ist ja auch ein bisschen komisch, weil also wirklich, dann kommen ja auch nur die, die du einlädst, die bereit sind, einen Aufkleber drauf zu machen. Das ist dann auch irgendwie komisch. Also
ja, es wäre für mich jetzt auch überhaupt total uninteressant, weil du musst dann ja jetzt irgendwie mit einem Drucker dann diese komischen...
Weißt du, was ich mir jetzt vorstelle? Deine Sicht quasi auf so einem Web, auf so einer Oberflasche. Also das ist jetzt schon eine schöne Idee. Nee. Weißt du, mit dem mit der Brust, ihr Felix.
Genau. Ja, genau, sehr schön. Und dann auch eine Huber GG. Die Vorstellung, dass sie sich dann damit, da musst du da so, die müssen dann genau abgezählt sein auf die Zahl der Flaschen, die haben. Und dann müssen die Winzer das dann bezahlen für die Idee. Um Gottes Willen, das ist alles nicht meine Welt. Aber es war trotzdem für mich eine ganz neue Idee. Ich habe schon oft erzählt, dass ich immer darauf warte, dass jemand erkennt, dass ich ein Scharlatan bin und vom Verkosten keine Ahnung habe, wenn immer ein Kommentar kommt. Aber wo ich eigentlich selbstbewusst bin oder wo ich einfach weiß, ist die Reichweite und Relevanz meines produzierten Contents. Wollen das Ganze messen, das weiß ich dann einfach. Ich weiß, dass wir hier 4.000 Hörer haben. Ich weiß, dass die Webweinschule bald 14.000 Abonnenten hat und so weiter und so weiter. Ich kann ein bisschen was sehen. Und auf die Idee bin ich gar nicht gekommen in dem Moment. Und wir beide haben dann ja danach nochmal darüber gesprochen. Und du hast dann ja auch gesagt, jetzt musst du eigentlich auch alle einladen. Weil ich hatte tatsächlich ursprünglich gar nicht vor, Huber und Fürst und sowas einzuladen. Weil dann, wenn die teilnehmen, ja, dann gewinnen die üblichen Verdächtigen. Kann man so sagen, verdecken. Oder verdecken, werfen den Schatten über die hoffnungsvollen Talente.
Schöner Freude, aber
später. Und wenn sie nicht gewinnen, dann sagen alle, was ist das für ein Verkostertrupp? Also ich hatte da irgendwie nur Risiko gesehen. Aber du hast ja auch gesagt, nee, jetzt musst du auch alle einladen. Haben wir also alle eingeladen, 82 Weingüter angeschrieben. Es ging auch um die Frage, wann ist der ideale Zeitpunkt. Tatsächlich hat sich jetzt herausgestellt, jetzt ist der ideale Zeitpunkt. Da sind einige noch vor einiger Zeit gefüllt. Alle 23er sind eigentlich gefüllt, auch die DGs. Huber hat nicht teilgenommen und Fürst auch nicht. Huber hat nicht teilgenommen, Heger hat nicht teilgenommen, weil sie sagen, wir können ihnen das GG noch nicht zeigen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass die gleichen Sperrfristen gelten wie für das Pinot GG. Das heißt, die GGs sind zwar gefüllt, aber sie werden erst in Wiesbaden vorgestellt. Die jetzt gemeldeten GGs waren alles 22er und da haben halt einige beim Chardonnay auch nichts mehr zu verkaufen, weil es wenig ist. Andere machen keine GGs, haben dieses Problem, ich habe aber sonst nichts zu verkaufen. Ich habe dann einfach rausgehauen, 82 Einladungen und dann kriegte ich sofort eine Absage und das war die einzige Absage, die ich kriegte. Das war ganz lustig von einem Weingut, das sagte, wir würden gerne mitmachen, wir haben keine einzige Flasche Chardonnay mehr zu verkaufen.
Okay, gut, naja, das ist ja keine Absage, das ist ja eine Tatsache.
Aber dann, nach 5 Tagen, kriegte ich eine WhatsApp von Nico Ohlinger. Da sagte Felix, wir haben jetzt alles gefüllt und so, kann ich dir nochmal was schicken zum Probieren? Und dann habe ich nur zurückgeschickt, hast du meine E-Mail nicht bekommen? Weil hatte natürlich die E-Mail bekommen, sagte, nee, ich habe keine E-Mail bekommen. So, Chardonnay Award und so, und haben wir nochmal gecheckt, die Adresse war richtig. Kein Wunder, ich habe ja auch kopiert aus einer E-Mail, die er mir geschickt hatte. Und dann kriegte ich so ein bisschen
Panik.
Ich habe aber nur 3 Mails verschickt. Also dann jeweils an mich und alle anderen dann in Blindkopie. Ja. Eine Mail an die Winzer, die mit denen ich per Du bin, also anderer Text einfach, eine Mail an die Winzer, mit denen ich per Sie bin und eine Mail an die Winzer, mit denen ich per Sie bin und die von Hörern vorgeschlagen wurde, weil ich die tatsächlich nicht kannte und die mich nicht kennen wahrscheinlich. Ja. Und dann habe ich denen gesagt, ich schreibe sie an, weil Hörer des Blindflugs sie empfohlen haben. Und dann habe ich geguckt und auf alle 3 Mails waren schon Anmeldungen gekommen. Also die waren nicht kategorisch stecken geblieben.
Okay, sondern nur irgendwie.
Irgendwie. Und dann habe ich mich entschieden, die Weingüter nochmal anzuschreiben, die sich nicht zurückgemeldet hatten und die mir besonders verbunden sind. Entweder weil man per Du ist oder weil die mich zu ihren Jubiläum einladen oder sonst was oder so. Und da habe ich dann auch noch ein paar Antworten bekommen. Also Wagner Stempel und oder Philipp Wittmann hat geschrieben, ich habe das Kleingedruckte gelesen, du willst, dass man noch 350 Flaschen im Verkauf hat, damit man teilnehmen kann. Habe ich nicht, deswegen haben wir das, machen wir nicht mit. Da waren dann also auch noch ein paar und 2, 3 hatten auch nochmal geschickt, sodass wir dann am Ende 66 Weine in der Verkostung hatten. Das war auch mehr hätten es nicht sein dürfen.
War viel.
Ja, ist schon genau. Also 60 ist wahrscheinlich die bessere Zahl. Ja, die Resonanz war toll. Also wir hatten dann, ich sag mal, ein paar Leute, die mitgemacht haben. Knipser, Dr. Wehrheim, Jülk, Ziereisen, Schatzouvage und viele andere.
Sehr viele andere, tatsächlich.
Wirklich bekannte. Lukas Hammelmann hat mich auch gefreut, weil das ja jemand ist, der sehr wenig hat. Österreicher und Mai, Böhme und Töchter, die hatte ich zum Beispiel auch nochmal angeschrieben, weil die wollte ich wirklich gerne haben. Und Battenfeld-Spanier hat diesen tollen neuen Chardonnay, haben wir sogar Premiere gehabt, die ersten, die den Mölzheimer Chardonnay hatten. Habe ich Lukas schon erwähnt? Naja, und so weiter. Und dann habe ich echt so ein bisschen schlaflose Nächte gehabt, weil ich dachte, das muss jetzt besser werden als die meisten anderen Veranstaltungen. Gerade wenn du so ein hochwertiges Feld hast. Meine Erfahrung mit diesen Winzern ist, die können absolut damit umgehen, wenn sie nicht gewinnen, wenn sie eine Ahnung haben, dass es eine gute, gut organisierte Verkostung
war. Genau, das glaube ich auch. Man muss nicht immer gewinnen, aber man will nicht irgendwie nur so.
Genau, man möchte nicht irgendwie eine Ahnung haben, da hat mal einer kurz ins Glas reingerochen und gesagt, oh nö, das ist nichts. Deswegen habe ich mir 3-4 Nächte wälzend überlegt.
Ja, was? Ist ja nicht mehr so schlimm bei der Altersschlaflosigkeit, das man ja je lange wach.
Entschuldigung. Was könnte man jetzt machen, um die Verkostung besser zu machen? Die meisten Cups sind wirklich und Awards sind wirklich, man schickt seinen Wein dahin, da setzen sich 10 Leute hin, probieren den Wein durch, es wird bepunktet und der die höchste Punktzahl kriegt, gewinnt. Und dann gibt es häufig noch so Kriterien, bis zu der Punktzahl gibt es dann Gold. Bis zu der Punktzahl gibt es irgendwie Silber. Das heißt, du schickst eigentlich nur hin und kriegst dann irgendeine Note zurück, mit der kannst du dann entsprechend reissieren. Viele Winzer brauchen das tatsächlich, vor allem für ihren eigenen Newsletter, um der eigenen Kundschaft das gute Gefühl zu geben, du kaufst beim Richtigen.
Ja.
Ich kann nämlich mitspielen bei den Großen, weil ich habe hier diesen Cup gewonnen oder sonst was. Was du da natürlich nie hast, ist eine Teilnehmerliste. Du siehst also nie, gegen wen hat er denn jetzt gewonnen. Und einige der Besseren reden dann nicht drüber, wenn sie dann nicht 95 Punkte kriegen. Was auch in Ordnung ist. Wir werden auch nur in Ausnahmefällen über Weine reden, die rausgeflogen sind. Das gehört sich einfach nicht. Ich bin da mit einem, wie ich jetzt weiß, sehr guten System rausgekommen.
Ich finde auch.
Wir haben 3 Verkostungsrunden bis zum Sieg. Und wir haben eine 6er Jury gehabt, weil wir mit einer Flasche auskommen wollten. Du musst halt die Zahl der Probeschlucke irgendwie mit in Betracht ziehen.
Und bei 3 Durchgängen ist es dann auch dann, genau.
Und wir haben in der ersten, am Vormittag haben wir uns aufgeteilt in 2 Dreier-Jurys. Und jede Jury hat alle Weine probiert. Aber um so ein bisschen auch die Aufmerksamkeit anzuheben, wir hatten in der Kategorie 1, das war die Weine mit keinem oder einem leicht schmeckbaren Holzeinsatz und mittlerem Körper. Also das, was früher die S-Variante war und der große ist dann die R-Variante, ne? Selektion und Reserve oder Spätlese und Reserve. So, das war eigentlich die Idee. Heute ist das häufig dann der Ortswein und in den Verbänden, wo es ein GG gibt, ist es auch die erste Lage. Und die zweite Kategorie war tatsächlich die Reserve, die bei den meisten immer noch R oder Reserve heißt tatsächlich. Es gab ein paar GGs, aber nicht so viele. Es gibt ja auch nicht so viele Verbände, die es GG haben. Baden und jetzt der Osten hat sich jetzt auch gegönnt. Und also Saale und Unstrut hat es schon. Sachsen macht es jetzt ab 25. Und haben wir was vergessen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall 3 Verkostungen morgens. Die Dreiergruppen haben jetzt verkostet die Weine 1 bis 31 die Ungeraden sozusagen war die eine Gruppe, 2 bis 32 die Geraden war die andere Gruppe in der Kategorie 1, also die Hälfte. Danach dann die Hälfte der Kategorie 2 und dann wurde getauscht, sodass tatsächlich zwischendurch in den Kategorien hin und her gesprungen wurde. Ich weiß noch, dass Anja da zunächst sehr skeptisch war. Ich habe das aber woanders schon mal erlebt. Das erhöht die Wachsamkeit ungemein. Wenn du mittendrin auf einmal von der schweren Kategorie wieder zurückgehst in die leichte Kategorie und dann wieder, man stellt sich neu ein und es ist überhaupt nicht verwirrend, erstaunlicherweise, sondern es ist, glaube ich, so ganz gut. Der Vorteil war einfach, dass alle Weine zwischendurch nochmal ungefähr 1,5 Stunden Luft bekamen für die zweite. Was dem einen oder anderen wirklich auch geholfen hat.
Ja, das stimmt.
Alle Weine waren am Vorabend geöffnet, aber nur Korken raus, ohne Schraubverschluss auf, einmal kurz oben reingepustet, wieder rein und einmal auf den Kopf gestellt und zurückgestellt. Das war also so eine minimale Geschichte, weil es waren ja nun ganz überwiegend ganz blutjunge Weine. Dann haben wir darauf geachtet, dass in der ersten Verkostungsrunde wirklich nur unterschieden wird oder nur entschieden wird, kann der Wein hier heute was gewinnen oder nicht. Wir haben 2 Hörer in der Jury gehabt, für die das ein Debüt war. Und das waren jetzt keine komplett...
Ein Hörer und ein Seher, aber waren es quasi sogar richtigerweise, wenn man ehrlich ist, Ein-Mann-Webweinschüler.
Ja, der ist, wir hören aber beide Podcasts.
Ja, aber fast, also aber der eine kam mehr sozusagen über die Weinschule. Das fand ich gut. Webweinschüler und der andere mehr als Hörer. Das fand ich sehr lustig, weil es das dann so schön ergeben hat, fand ich. War gut.
Ja. Aber der eine arbeitet beim Weinhändler, der andere macht mittlerweile einen Supper Club, also mit Paul Truskowski hier in Berlin zusammen. Also die sind schon näher rangerückt an die Szene. Und ich habe aber beiden gesagt, ihr werdet. Und beide sagten, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und ich sage, wartet mal ab, ihr werdet am Ende sagen, so schlimm war es gar nicht. Weil ihr sollt ja nur entscheiden, erstmal, ob es euch gefällt. Das ist ganz anders, wenn du die ganze Zeit blind verkostest und nur noch Gedanken darüber machst, was könnte es sein oder welcher Wein könnte es sein oder so. Wenn du einfach nur, gefällt mir das oder gefällt mir das nicht, dann geht das einigermaßen. Und in der zweiten Runde wollte ich dann, am Nachmittag gab es eine Jury-Sitzung mit allen zusammen, da wurde alles nochmal verkostet, was es ins Finale geschafft hat. Und da wurde dann diskutiert, weil letzten Endes, wenn wir hier eine 10-Years-After-Probe machen und wir nehmen 18 Riesling GGs aus 2015 und setzen uns hin und verkosten den Wein zwar einmal, aber 10, 12 Minuten pro Stück und es sind lauter Leute, die sich mit den Themen auskennen. Die meisten Menschen haben den Jahrgang in Jung und in Mittelalt getrunken und so. Ja. Dann kommt natürlich ein sehr valides Urteil raus. Wenn du aber, wie bei den meisten Cups, 40, 50 Weine durchballerst, dann sind das 2 Minuten pro Wein, du weißt ganz wenig darüber. Häufig ist es relativ breit gestreut, also nicht nur Riesling, sondern auch oder wie bei uns jetzt einige Weine mit viel Holz, einige Weine mit weniger Holz und so. Dann ist es meiner Meinung nach total sinnvoll, erstmal sich darauf zu beschränken, hat der hier eine Chance oder nicht? Hm. Und innerhalb dieser beiden Kategorien, hat er hier eine Chance oder nicht, haben wir dann nochmal 2 Unterkategorien. Das ist dann nämlich relativ einfach, wenn man das so führt. Also die erste Frage, gewinnt er hier was? Nee. Zweite Frage, ist das jetzt ein schöner, guter Wein? Dann wurde die Kategorie raus mit Applaus angekreuzt.
Ja.
Oder ist das ein Wein, der hier heute überhaupt nicht überzeugen kann? Der Hintergrund war der, dass Anja gerade in einer Jury gesessen hatte, wo der Veranstalter offensichtlich, der als einziger wusste, was jeweils im Glas ist, einen Wein unbedingt prämieren wollte und dem dann irgendwie 98 Punkte gegeben hatte.
Mit einem 10-Punkte-Unterschied sozusagen.
Wollte ihm 88 geben, weil er eigentlich, mit 88 gibt es keinen Preis mehr sozusagen, weil er eigentlich gar keinen Preis verdient hat. Und dann sagt sie, am Ende kommen dann natürlich 95 raus, irgendwie ein Goldding und mein Name steht mit auf dem Juryzettel, ist schwierig.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, jeder kann jederzeit einen Wein rausschmeißen. Wenn er sagt, ich finde, der kann also, heute nicht überzeugen.
Die Dreiergruppe jeweils konnte einen Wein rausschmeißen. Ja, man musste sich in der Dreiergruppe dann schon einig sein.
Ja, aber wenn einer darauf bestanden hätte
und
gesagt hätte, ich will das auf gar keinen Fall, dann wäre kann heute nicht überzeugen angekreuzt worden. Und damit war er automatisch für jede Prämierung gesperrt.
Stimmt.
Und wenn beide sagten, raus mit Applaus, dann war das sozusagen eine Silbermedaille und 90 Punkte. Und wenn ihr sagt, 90 Punkte ist ganz schön hoch, ja, wir wollten ja aber auch, wir hatten auch wirklich ein starkes Feld. Ne? Also deswegen war das schon auch so gewollt. Und in der anderen Kategorie war es so, dass es die Möglichkeit gab, auch das war jetzt der Unterschied, das musste wirklich die Gruppe zusammen entscheiden. Es musste einstimmig sein sozusagen in der Gruppe zu sagen, der Wein wird unbedingt ins Finale geschickt. Also Fast Track haben wir das genannt, wobei auf dem Zettel steht drauf unbedingt ins Finale. Wenn das angekreuzt war, war der Wein automatisch im Finale. Es sei denn, die andere Gruppe hätte gesagt, raus. Also auf gar keinen Fall, also kann heute nicht überzeugen. Haben wir tatsächlich einmal gehabt.
Ein einziges Mal, genau.
Wir sagen ruhig mal, was es ist, weil ich habe den Wein noch mit nach Hause genommen, habe ihn noch weiter verkostet. Das war Meier aus Rot. Der Wein heißt auch aus Rot, Chardonnay aus Rot. Und den haben wir dann nämlich trotzdem ins Finale genommen, weil wir gedacht haben, das ist so ungewöhnlich.
Genau, so weit auseinander, dass das irgendwie... Genau.
Im Finale konnten wir dann nichts mit dem Wein anfangen. Es war ja blind. Wir hatten also die Zettel waren so, dass man es umklappen konnte. Wir wussten nur, dass er im Finale ist und dass es welche Nummer es ist. Aber wir hatten nicht mehr erinnert, welche das jetzt war. Waren wir uns so unsicher, warum ist er jetzt im Finale? Dass wir gesagt haben, komm, wir klappen das mal um. Und siehe da, es war wieder dieser Wein. Der war nicht schlecht, aber er hatte tatsächlich dann... Also das mit dem Fast Track ins Finale war vielleicht ein bisschen...
Na, kann man das tatsächlich, vielleicht kann man das in dem Fall ja so sagen, dass man sagen kann, also ihr hattet den zuerst und habt den ins Finale geschickt, direkt quasi ganz kurz aus der Flasche und wir hatten dann nochmal, bei uns hat er nochmal gut anderthalb Stunden Luft gehabt. Vielleicht, ich meine, was war das für ein Jahrgang?
Nicht das war erholt. Das war, glaube ich, auch ein 23er
Jahrgang. Ja, also relativ, und hat sich davon nicht so richtig erholt. Also ihr habt ihn ja nicht umsonst irgendwie tatsächlich da hochgeschickt, aber irgendwas hat ihn dann sozusagen, zu einem guten Wein, aber nicht zum Finalkandidaten gemacht.
Ich habe ihn dann am Abend, er war ja nicht mehr viel drin, er war ja mit im Finale, ich habe ihn dann am Abend nochmal probiert und ich muss übrigens widersprechen.
Ja, bitte.
Ihr habt ihn.
Wir haben ihn.
Ihr habt ihn. Ach direkt.
So, dann war es anders.
Die Luft hat ihm tatsächlich nicht gut getan. Ja. Ich habe ihn dann hier zu Ende verkostet, um wirklich Ehrenrettung. Meier aus Rot ist ein toller Chardonnay, der im Moment mit Luft extrem unruhig ist und sehr stark chargiert. Er war zwischendurch nämlich auch mal wieder sehr schön. Ich habe dann mit Vergnügen noch mal ein halbes Glas davon getrunken. Und das ist der einzige Wein, der wirklich so vogelwild durch einander ging, dass er diese Situation hatte, eine Gruppe schickt ihn per Wildcard direkt ins Finale und die andere schickt ihn direkt ins Aus.
Ja.
Aber bei 66 Meilen heißt das, dass wir doch relativ nah beieinander lagen. Wir lagen tatsächlich meistens
erstaunlich gut beieinander. Ja, finde ich auch. Bei 66 Meilen lagen wir, wir lagen wirklich viel beieinander. Ich habe Felix jetzt gezwungen, mir noch was zu trinken zu holen. Weil es, ich mag das. Ich mochte auch die Kühle übrigens.
Ja, fand ich auch. Finde ich sehr angenehm. Gekühlter Rotwein ist im Sommer manchmal ganz schön.
Dankeschön.
Bitte schön. Auf der rechten Seite also dieser Fast Track ins Finale. Und wenn man sich sicher war, dass er eigentlich ins Finale gehört, aber nicht sagt, aber das ist jetzt eine Wildcard, dann hat man den Wein bepunktet und hat ihm gesagt, Kandidat fürs Finale mit x Punkten. Und das war relativ einfach. Das waren nur 91, 92 oder 93 möglich an der Stelle. Ja. Weil wenn drei Leute 94 geben, dann geht er per Fast Track ins Finale. So einfach ist das. Ja. Und wenn er weniger als 90, wenn er 90 oder weniger hat, dann geht er raus mit Applaus. Deswegen, das macht es dann nämlich nicht so schwer. Also man denkt immer so, oh, dann stehe ich da vor so einer riesen Entscheidung. Nee, ist wirklich sehr einfach. Du nimmst einen Schluck, probierst, das kann das hier gewinnen. Das kann man relativ schnell. Die ersten drei Zettel hat man erstmal liegen lassen, bis man sie eingegroovt hatte, hat die dann vielleicht nochmal verändert.
Und wir hatten übrigens auch den ersten Wein, dem haben wir nochmal eine Zusatzchance gegeben, weil beim ersten Wein hatten wir uns nämlich, da war das alles noch ein bisschen, beim allerersten Wein ein bisschen schwierig, den haben wir nochmal. Einfach, weil wir uns noch gar nicht eingegroovt hatten auf irgendwas,
ja,
haben wir noch mal fairerweise nach hinten raus eine Chance noch mal quasi mitverkostet. Fand ich auch wirklich gut, weil ich fand, der erste, das war wirklich schwierig, weil du hattest noch gar kein Gefühl im Mund.
Das sozusagen war auch gut, dass man ihm mal was gibt, denn der ist ja nachher dann sogar Dritter geworden.
Ja, genau.
Wir haben ihn allerdings dann auch gefast-tracked in der zweiten. Der braucht auch ein bisschen Luft.
Ja.
Wenn man jetzt also diesen Wein sich so anguckt, nach diesem Raster ist es tatsächlich viel weniger schwer, als man denkt. So haben wir das dann nacheinander verkostet. Eine Gruppe hat ihn mehr oder weniger unbelüftet, also ganz minimal belüftet, getrunken wegen des Vorabends. Und die andere Gruppe hat ihn dann so richtig schön mit anderthalb Stunden Luft nochmal gehabt. Dann haben wir das Ganze ausgewertet und dann haben wir einen harten Fehler gemacht. Wir haben angefangen, bei bestimmten, in der ersten Kategorie Weine, Zettel schon mal beiseite zu legen, weil die Weine sowieso draußen waren. Und das führte dazu, dass ich keine Quersumme hatte nachher. Ich habe nachher nicht durchgezählt, habe ich alle Weine ausgewertet und habe dann hier zu Hause festgestellt, dass es 5 Zettel gab, 5 Auswertungszettel, die ich nicht bei der Zusammenstellung des Finales ausgewertet habe. Da waren tatsächlich 3 Weine drin, die es in das Finale der Kategorie 1 geschafft hätten.
Okay.
Hart. Bei 2 Weinen ist es eigentlich eine Petitesse, denn die waren, also das waren alles 3 keine Fast Tracks, das hatten wir gemerkt, weil wir wussten, dass wir haben nur 3 Weine in der Kategorie 1 per Direktmandat ins Finale geschickt, die waren auch alle da. Ein Wein hatte 91 und 92,
ja.
Zwei Weine hatten 91 und 92, die hätten da auch jetzt nichts gewonnen. Ja, das ist, die hätten aber 2 Weine verdrängt. Denn wir hatten nur 9 ins Finale genommen. 10 Plätze wären da gewesen. Also von den 3, die dazugekommen wären, wären 2 verdrängt worden. Und es wäre verdrängt worden Ziereisen. Was deswegen relevant ist, weil Ziereisen ist nur eines von 2 Weingütern gewesen, das beide Weine ins Finale gebracht hat. Wir können vorweg sagen, sie haben im zweiten Finale gewonnen. Deswegen ist das wurscht. Also betroffen war zum einen Jülk. Jülk wäre reingegangen mit 91, 92 in der ersten Kategorie.
Okay.
Das wäre witzig gewesen, weil Ziereisen wäre dann nicht derjenige, der 2 drin hatte, sondern Jürg, weil Jürg war ja auch in der zweiten Kategorie extrem erfolgreich. Das zweite Weingut, was betroffen gewesen wäre, wäre Zeter gewesen, aber auch nur mit 91, 92. Also das war so.
Aber was haben wir dafür übersehen, wenn ich das frage?
Die Zettel waren nicht da, als wir sie ausgewertet haben. Die lagen irgendwo auf einem der Stapel, wo wir dachten, da wären die ausgeschieden.
Aber hatten wir sie beide jeweils mit Punkten ins Finale geschickt, sozusagen? Oder war, alles klar. Okay, also, dann sind sie tatsächlich irgendwo zusammengeklebt oder irgendwas,
irgendwo, wie auch immer. Genau, und der dritte, und das ist mir unheimlich peinlich, ich traue mich gar nicht, das zu sagen.
Sag es ganz leise, hört keiner zu.
Das Problem ist, die Winzer hören zu. Ganz, ganz langjährige, treue Hörer, das war Kopp. Und bei Kopp ist es besonders ärgerlich, weil Kopp ist der höchst bewertete, nicht direkt qualifizierte gewesen mit 2x93. Ich meine, das ist ja auch eine, muss man sich mal vorstellen, wir haben also blind verkostet und die anderen wussten nicht, was die jeweils, ja. Und wir haben beide 93 gesagt, damit wären die natürlich ins Finale gekommen. Sie sind jetzt immer noch Vierter mit großem Gold, nur eben ohne diese zusätzliche Chance im Finale noch besser zu werden. Ich habe jetzt eine Sache gelernt. Die Weine, die wir mit dieser Fast-Track-Methode ins Finale gehoben haben, waren auch nachher alle immer noch besser. Wir haben in der ersten Kategorie zwei Weine mit zweimal Fast-Track, also beide. Und das waren nachher Platz 1 und 2. Und in der zweiten Gruppe ist es genau das Gleiche, dass nur Sachen gewonnen haben, die auch... Insofern bin ich ziemlich sicher, dass Kopp wahrscheinlich im vierten Platz auch so... Ist mir halt peinlich. Also, aber ja, sie kriegen natürlich ihren vierten Platz und großes Gold. 93 Punkte für einen wahnsinnig tollen Chardonnay-Tonerde. Das ist aber echt, das ist gut. Aber weißt du was?
Nächstes Mal wissen wir, wen muss man dazu Zettel sortieren.
Man muss die Zettel immer zusammenlassen und muss am Ende durchzählen, dass alle 32 da sind. Und dann weiß man, und man muss sie alle 32 sortieren und keine. Also wurscht. Am Ende, es hat sicherlich keinerlei Einfluss darauf gehabt, wer gewonnen hat. Das erzählst du aber nachher, wer gewonnen hat, oder? So haben wir das also gemacht. Am Nachmittag waren dann also in der Kategorie 1 drei Weine, die gefast-tracked waren und sechs Weine, die sich über diesen zweiten Weg qualifiziert haben. In der Kategorie 2 waren 10 Weine, glaube ich, die direkt qualifiziert waren. Und wir haben dann noch einen dazugenommen, einen, der 2x93 hatte, weil wir ja in der anderen Kategorie nur 9 hatten. So war das irgendwie entstanden. Man kann sagen, dass sich das wirklich ganz gut bewährt hat. Die Weine, die nichts gewesen sind, wir haben ja teilweise gestern noch nachprobiert. Ich habe sogar noch 5 hier im Dings stehen. Es ist einfach nicht gesagt, dass das schlechte Weine sind.
Also ich finde, wir hatten wirklich keinen richtig schlechten Wein.
Genau.
So, also es war kein schlechter Wein dabei.
Ja.
So, also nichts, wo du sagst, unruhig, zu jung.
Was ich abgefahren finde, muss ich mal kurz erzählen. Da kann man auch mal einen Wein, der ausgeschieden ist, nichts gewonnen hat. Vor 2,5 Wochen hat Lisa Bunn mir Weine geschickt, weil wir in, Lisa ist mit einigen Weinen in meiner Vipino-Kollektion. Wir haben diesen phänomenalen Chardonnay Kalkestein letztes Jahr hier im Podcast gehabt. Der hatte, glaube ich, nur 10,5 oder so Alkohol. Jetzt hat er 0,5% mehr. Ich habe den 3 Tage lang verkostet, um eine saubere Verkostungsnotiz zu machen, weil das ist das A und O in den Shop-Beschreibungen bei Vipino, weil ich ja kein Händler bin. Ich möchte schon klar machen, warum ich Weine da empfehle.
Klar.
Der Wein hat zwar 0,5% mehr Alkohol, aber die wesentlichen aromatischen und strukturellen Daten sind tatsächlich so, dass ich sagen musste, gar nicht konnte, sondern musste am Ende zu Hannes dem Inhalts, leider heißt der Text, kann so bleiben. Ist wirklich, der Wein ist sehr, sehr ähnlich, so wie wir ihn da beschrieben haben. Ich habe parallel dazu ihren Sauvignon Blanc verkostet, den hat sie mitgeschickt. Der ist granatenstark, deswegen nehmen wir den jetzt auch auf. Ich hatte nie gedacht, dass ich einen Sauvignon Blanc mit in meine Vipino-Kollektion und noch dazu einen deutschen, aber das ist wirklich ein ganz, ganz gelungener Wein. Diese Weine hatten wirklich nichts miteinander zu tun. Ich habe sie über 4 Tage parallel verkostet. Im Award bin ich derjenige, der in einer Blindprobe einen Wein, einen Chardonnay rausschmeißt, weil er total nach Sauvignon Blanc schmeckt. Lisa Bunn. Oh. Aber wir haben den noch weiter probiert und Anja hat ja auch Lisa im Sortiment, die hat das auch probiert und gesagt, der ist seit 2,5 Tagen schmeckt der nach Sauvignon Blanc. Das ist 1,5 Wochen später.
Vielleicht hat es sich verfüllt.
Das Interessante ist ja, dass bei diesem Sauvignon Blanc, wenn Sorten fremde Weine nach Sauvignon Blanc rufen alle immer Aromahefe. Ne? Also wenn ich eines weiß, dann dass Lisa Bunn keine Aromahefe mit Sauvignon Blanc Aromen irgendwie in ihren Chardonnay packt, weil sie macht erstens einen schönen Sauvignon und muss deswegen, sie braucht das nicht. Und zweitens ist das sowieso spontan vergoren und sie hat da auch nichts von, weil der Wein verkauft sich ja sehr gut, wenn er nicht nach Sauvignon Blanc schmeckt. Aber wir haben 3 weitere, insgesamt haben wir 4 Weine rausgeschmissen, weil sie nach Sauvignon Blanc schmecken. Ich glaube, das habe ich gelernt, es gibt Weine, die schmecken jungen gerne mal ein bisschen nach Sauvignon Blanc. Das ist also dieser Zwiebelschalen-Schweißton und so ein bisschen dieses grüne Paprika oder sonst was dabei. Und Riesling kann das eigentlich nicht. Aha. Weißburgunder kann das schon ein bisschen. Wer das richtig gut kann, ist Silvaner und eben Chardonnay. Mhm. Das ist dann einfach so. Der Wein ist gut. Ich stehe da mit meinem Namen nach wie vor für einen. Sonst hätte ich ihn also nicht in der Bühne. Aber da konnte er halt nichts zeigen. Und genau das Gleiche ist zum Beispiel bei den beiden Stein-Erstlagen, Hofkeller und Bürgerspital, beide rausgeflogen. Beide in der zweiten Probe von der jeweiligen Jury. Ich glaube, es war sogar bei Kreuz 91 bekommen, aber in der ersten rausgeschmissen. Hinterher nochmal nachprobiert. Schöne Weine, aber das ist halt nun mal einfach so, ja. Und Stiegler ist noch krasser. Das GG von Stiegler habe ich gestern Abend wirklich 2 Gläser von getrunken. Kannst gleich mal probieren, ist noch ein kleiner Schluck da. Weißt du, Dienstagabend bist du dann irgendwo so im Chablis, im leichten Grand Cru-Bereich, also mit ein bisschen Holz, ja. Aber sagst aber, Hase, der Cup ist seit 3 Tagen vorbei. Das hättest du halt vor 3 Tagen zeigen müssen, ja. Die sind auch rausgeflogen. Da steht, glaube ich, sogar in der Blindprobe derzeit leider total geizig, der Wein war zu.
Ja. Kann er ja per se nichts für, ist es halt so. Kann ja passieren, ja, genau.
Mein Traum für die Zukunft ist, dass die Winzer sich bei der Einreichung wünschen können, bis zu 4 Tage vorher, wann wir den Wein aufmachen.
Ah, schöne Idee.
Aber das wäre dann so ein Ding, wo man wahrscheinlich sagt, da müsste dann aber dann irgendwie ein Zehner per PayPal rüber schicken oder sowas, dass da jemand dann noch den Wecker stellt und den Wein dann irgendwie. Ja. Nach, also, weil die Geschichte ist ja kostenlos. Womit wir mal zu dem Thema kommen, also die Teilnahme war kostenlos, das hat sicherlich dazu geführt, dass so jemand wie Ziereisen dann teilnimmt. Ich weiß auch, bei CETA weiß ich zum Beispiel auch, da wollte jemand aus dem Team gerne teilnehmen. Die haben ja aus Versehen den Mailverkehr mit angehängt, den wir intern hatten. Ja, da hat jemand den Winzer angeschrieben, gesagt, ich würde da gerne teilnehmen. Kostet auch nichts. Da habe ich gesagt, ja, mach mal, kannst du schicken. Und
schön, wenn die Leute
mich sehen. Ja, ja, ist gut. Nett, Mann, es gibt, ja, da sitzt ja auch noch ein Hörer von uns, der kriegt das denn ja auch noch mit. Der hat jetzt auch mitbekommen, dass wir seinen einfachen Wein nicht im Finale hatten. Aber die kriegen alle mit ihrer Vorrundennote natürlich trotzdem eine Gold, weil die haben alle über 91, bis wir haben alle 91 oder 92 Punkte. Die drei kriegen da was. Und wenn wir jetzt stehen geblieben, also es ist kostenlos, genau. Und die, ich sag mal, ein Drittel der Weingüter hätte nicht mitgemacht, wenn es was gekostet hätte. Also ich will einfach eine neue Art der Finanzierung haben und dazu gehört auch eine neue Art der Veröffentlichung, weil die allermeisten dieser Cups haben zwar irgendeine Homebase, wo sie das dann mal veröffentlichen, auch Meininger macht das dann irgendwie in ein, zwei Zeitschriften, aber Entschuldigung, die Reichweite dieser Zeitschriften ist mittlerweile etwas eingeschränkt, sagen wir mal so.
Dünner geworden.
Ja, und also die diversen Lagencups, die es in Berlin gibt, die haben auch eine sehr eingeschränkte Reichweite im Weinbereich. Die sind teilweise in der Gastro etwas besser. Und das heißt mit anderen Worten, die Winzer sind eigentlich selbst dafür verantwortlich. Ich will eigentlich sagen, hey, wir haben hier eine Zielgruppe von 6.000 Leuten, die sich brennend für deutschen Chardonnay interessieren, über die verschiedenen Medien hinweg. Und wenn wir das sauber ausspielen, dann muss der Winzer eigentlich gar nichts machen. Dann wird er von ganz alleine wird die Welt erfahren, dass er einen guten Chardonnay macht.
Ja.
Dann soll der Winzer einfach nur eine Flasche schicken. Im Gegenzug, wir haben es jetzt mal einmal gemacht. Ich habe jetzt bisher 30 Stunden reingesteckt oder sowas. Da wird noch ein bisschen was kommen. Ich habe ungefähr 500 Euro hat mich das bisher alles gekostet. Also ja, ich habe logischerweise die Jury zum Mittagessen eingeladen. Ich habe alleine 40 Euro Parkgebühren am Planeten gezahlt für all diese Vorbereitungsarbeiten. Aber ich habe noch natürlich jemanden bezahlt, der uns die Weine kredenzt hat. Wir haben nicht selber geholt, dann wäre das ja nicht wirklich blind. Also ja, damit wir blind sind, haben wir da quasi Servicepersonal gehabt, das ich bezahle. Und einem unserer Juroren habe ich auch die Bahnfahrkarte bezahlt, weil der macht uns ja auch die ganze Grafik. Dafür gab es dann auch ein paar Weine. Das heißt also, ich sage mal, ich habe echte Kosten, dann habe ich ideelle Kosten mit irgendwelchen Flaschen und sowas, was ich auf den Weg bringe oder eine ganze Tonerkartusche für diese ganzen Formulare rausgebracht. Und dann habe ich Pseudokosten, wenn ich ihnen dann irgendwelche Weine noch Leuten schicke dafür oder so. Das sind dann ja teilweise auch mal einfach nur Konterflaschen. Aber so echtes Geld ausgegeben werde ich am Ende 500.
Und ja gut, deine Zeit ist nicht bezahlt.
60
ja?
Stunden werde genau. ich reingesteckt haben. Steady-Unterstützer wissen schon seit Montagabend, wer gewonnen hat. Und Steady-Unterstützer kriegen nachher auch alle 66 Weine zur Verfügung gestellt mit den Verkostungsnotizen aus der Dings. Die sind alle übertragen. Das wird also auch wieder ein paar Menschen wahrscheinlich dazu bewegen, ihre Steady-Mitgliedschaft zu verlängern. Also ein bisschen Geld kommt darüber rein, aber das ist wenig. Und deswegen wird es nachher dann Buy Me a Coffee geben. Ja? Also eine Buy Me a Coffee-Link wird dann den Winzern geschickt. Dann soll jeder, der wirtschaftlichen Vorteil wahrgenommen hat durch diesen Cup, soll bitte freiwillig ein nachträgliches Antrittsgeld zahlen. Das finde ich viel sinnvoller und gucken, was dabei rumkommt.
Heißt nicht, dass der, wenn er nicht zahlt, nicht eingeladen wird nächstes Jahr wieder, aber
nee, aber ich sag mal, wenn einer zweimal gewinnt und nichts raustut und ich sehe auf einmal überall oder wenn ich von irgendjemandem jetzt die 14. geteilte Flasche auf Insta sehe und keiner kannte den vorher oder sowas, dann erwarte ich natürlich, dass die Leute sagen, ja,
hat mir was gebracht,
bin ich gerne bereit. Und da werden wir mal gucken, was dabei rumkommt. Das,
spannend.
Ne, das wird sich dann ein bisschen zeigen. Und was wir, glaube ich, nächstes Jahr machen, da brauche ich allerdings Anjas Hilfe zu, ist, wir machen eine Veranstaltung am Abend, wo die Leute 25 Euro Eintritt zahlen und die ganzen angebrochenen Flaschen probieren können. Da stand so viel rum. Und letzten Endes sind wir sehr, sehr sparsam
gewesen. Wir waren tatsächlich sparsam. Aber es war auch gut. Weil es war auch nicht nötig, mehr einzugießen oder mehr wegzuschütten oder sowas, weil das ist dann auch total albern.
Und es war also sogar in den Siegerflaschen war ja noch 0,2 drin. Das heißt also, wer rechtzeitig kommt, kann dann auch da noch Sachen probieren. Und dann nehmen wir da ein bisschen Eintritt und dann, weißt du, 20 Leute zahlen 30 Euro Eintritt, können 60 fantastische Weine probieren für noch anderthalb Stunden oder so. Und dann können wir daraus vielleicht die Logistikkosten begleichen. Anja macht ein Siegerpaket. Was da drin ist, erzähle ich, wenn du die Sieger verraten hast. Ich bin soweit erstmal durch mit dem, was ich erzählen wollte.
Dann bin ich jetzt dran mit Wein. Rotwein war klar. relativ kühl war, klar. Ich finde heute mit der Temperatur, ist er mir jetzt gerade schon wieder ein Stück zu warm. Mhm, ich mochte das gerade sehr gerne mit der Kühle. Ich mochte das auch sehr gerne, dass er ein relativ kräftiges Tannin hat, die mit der Kühle sich sehr schön an den Gaumen legt und dadurch tatsächlich, erstaunlicherweise, noch frischer wirkt.
Ja.
Trotz des Tannins. Ja. Ja, oder in dem Fall vielleicht gerade wegen des Tannins.
Wegen, ja, ja, aber auch.
Das mag ich sehr. Ist sehr fruchtig im besten Sinne. Also nicht marmeladig oder sowas, sondern er zeigt eine schöne, präsente Frucht. Eine kräftige Frucht, die aber ein bisschen unter dem Tanningerüst liegt.
Mhm.
So ganz leicht, ja. Aber ja. Das, also ich finde, das Tanningerüst ist schon sehr, sehr vordergründig. Aber gut, ja. Mhm. Also es hat so Töne von so dunklen, schwarzen Beeren.
Mhm.
Ja, es ist also mehr so, wenn ich jetzt sage Brombeere, stimmt das nicht ganz, aber...
Ich finde schon, es geht ja so eine Richtung Brombeere.
Ja, okay, gut, dann.
Und auch so ein bisschen Cassis ist auch mit dabei. Ja.
Also es ist, also wenn ich den, jetzt, meine Erwartung wäre, wenn ich ihn sehen würde, dass er relativ kräftig in der Farbe ist.
Mhm.
So. Dann schmecken tut es, ich bin gefühlt ein bisschen in Italien.
Mhm. Weil er so eine, geschmacklich so ein bisschen so eine kleine Kirschnote hat, ne?
Genau.
Mhm.
Und weil auch dieses, also weil ich diese, er hat so eine gewisse Leichtigkeit, jetzt vielleicht auch durch diese Kühle, ja, und dieses Tanniris, das können da unten so ein paar schöne Sangioveses auch, ja?
Mhm, aber dazu ist er zu dunkelwürzig noch.
Ja, das kann sein, ja, okay.
Eine leichte Teernote mit dabei und so eine leichte...
Das heißt, wir sind kräftiger unterwegs und sind dann...
kräftiger unterwegs, ja.
Aber so aus einer richtig ganz heißen Ecke dann, wie Portugal? Mhm. Nee, aber so richtig heiß.
Nicht irgendwo. Portugal, noch heißer.
Also noch heißer?
Ja, ich weiß gar nicht, ob es noch heißer geht in Europa im Moment.
In Zypern.
Also so von den klassischen bekannten Weinanbaugebieten.
Dann sind wir, wo sind wir denn? Languedoc?
Ja.
Ah.
Ja, aber die andere Hälfte, Languedoc.
Roussillon.
Roussillon, genau, wir sind in Roussillon.
Aber tatsächlich versteckt dann das mit dieser Kühle... Unglaublich schön.
Hat er echt noch gut hingekriegt. Ne? Ich glaube, es ist relativ hoch gelegen, wenn ich das richtig sehe.
Also 50 Meter drüber.
Ja, nee, das ist ein bisschen. Okay. Gibt es ein paar Ecken an den Pyrenäen da irgendwie in der Nähe sozusagen, die ein bisschen höher sind. Aber da reden wir, ja, wir reden dann, glaube ich, über 200 Meter.
Oder aber so. Was ist es dann? Ist es dann, ist es, Roussillon ist ja dann Grenache, Mourvèdre?
Nee, Mourvèdre nicht. Carignan. Grenache und Syrah. Grenache, Syrah und Carignan. Und der Syrah versteckt sich ein bisschen. Also so die klassischen Syrah-Noten finde ich nicht. Der Grenache ist da. Der Carignan ist das, was wir in letzter Zeit wenig im Glas hatten, glaube ich. Deswegen ist das nicht so. Ich sag mal, worum es geht.
Bitte.
Sol Perret heißt das Weingut. Trilogia heißt der Wein. Ich wundere mich, was das heißt, Trilogia heißt. Das müsste eigentlich Trilogia dann sein. Aber wir sind ja in diesem spanisch-französischen Grenzgebiet, weil ich glaube, im Französischen würde es Trilogie heißen.
Okay.
Er heißt aber Trilogia. Es sind drei verschiedene Gesteine. Und da wir hier ja nicht mehr so die riesen Gestein-Fans sind, lassen wir es. Es sind drei Terroirs sozusagen, die da verblendet werden. Das ist ja ein Problem an diesem wirklich wunderschönen Wein, der auch nur knapp 22,50 oder 24 Euro kostet. Es gibt den in Deutschland im Moment nicht zu kaufen. Ich habe den deswegen hier mal reingerutscht, weil wir heute über so viele Weine reden und so viel FOMO kreieren mit anderen Weinen, die man kaufen muss. Dann nehmen wir jetzt mal hier einen Wein. Das ist ja die letzte Folge, unsere letzte Folge vor der Sommerpause, die letzte Folge in dieser Staffel. Und wir haben in dieser Staffel extrem wenig über Business gesprochen, über Wein-Business. Ich war neulich auf einer Verkostung mit Abendessen des Roussillon und...
stimmt.
Des Roussillons, so. Und die haben alle Probleme, Händler zu finden. Hm. Und das... wird alles immer schwieriger und die haben von allen Anbaugebieten in Frankreich die höchste Annahmequote für das Rodungsprogramm, für die Rodungsofferte.
Ehrlich?
Hat mir ein Franzose erzählt, 16% der Fläche werden dann nächstes Jahr gerodet gegen Prämie. Und man sagt, wow, genau, habe ich auch gesagt. Nee, nicht wow. Shit, nur, wenn der, kannst du dir vorstellen, die größte gerodete Fläche sind 16% im Roussillon. Du hättest gebraucht sowas wie 20% in Bordeaux. Das, dann hast du was den Markt stabilisiert.
Ach so.
16% im Roussillon, die sowieso aufgegeben werden müssen, weil es da mittlerweile ja gar nicht mehr regnet. Wobei das Roussillon ist ja zu 70% bewässert, soweit ich das erinnere. Also viel mehr als das Languedoc. Roussillon ist bewässert. Aber das heißt, die geben natürlich alle Flächen auf, die nicht bewässert sind, weil es da dann irgendwie nichts mehr wird. Und auf den bewässerten Flächen können sie dann die Erträge erhöhen. Also es läuft nicht in die... Also all das können wir im nächsten Jahr, dann, ne, in der neuen Staffel werden wir uns mal wieder ein bisschen mehr darum kümmern. Die zweite Geschichte, dass gerade jetzt ein Hörer sagte, er hätte jetzt diese Angst und ich kann das auch verstehen, dass wir jetzt in so eine Welt gehen, wo du auf der einen Seite Billo-Weine hast und auf der anderen Seite alles andere wahnsinnig teuer ist. Und wo ich ihm gesagt habe, ich bin nach wie vor, ich wiederhole mich gerne mal, weil es ja auch dann zeigt, dass ich vielleicht in der Vergangenheit die eine oder andere Sache richtig eingeschätzt habe. Ich sage, es ist nach wie vor das Problem, dass der Verbraucher ja nicht mitspielt. Es sind ja die Weine zwischen 20 und 25 Euro, die kein Händler hier mehr finden, weil das kein Mensch kauft. Ja? Ja. Also das hier ist ein Wein, der kostet anderswo 40. Das ist ganz klassisch. Roussillon ist billiger als anderswo.
Klar, stimmt.
Das ist ein ganz großer, das ist glaube ich sogar der größte, den sie machen da in diesem Weingut. Gutes handwerkliches Weingut.
Guter Wein,
23,50, kein Importeur, weil das kannst du in Deutschland nicht verkaufen. Entweder du verkaufst hier was mit großem Namen für 50, 60, 70 Euro oder du verkaufst irgendeinen Wein für 11 bis 12 mittlerweile. Also es ist jetzt nicht, man muss nicht mehr unter 10 sein, da hat die Inflation schon so ein bisschen was verändert. Und alles dazwischen muss sehen, wo es bleibt.
Aber wir haben das gleiche Problem, das wir ja schon seit Ewigkeiten reden, was du heute wieder gemacht hast, dass man den auch gerne ein bisschen kühler einschenken kann, dass die Leute das immer noch nicht kapieren, dass es, Entschuldigung, dass ich das meine, jetzt meine es nicht böse, aber wenn du Leuten sagst, schenk doch den Wein mal kühl ein, der wird schon von alleine warm. Der so, was?
Ja.
Das kann den man kannst du doch kalt einschenken. Das ist aber, weißt du, nee, kann ich nicht. Das ist ja Rotwein. Dann ist das wirklich geil. Denn wenn die es wüssten, dann könnten sie auch so eine Sachen ganz entspannt kaufen für den Preis. Weil es macht dann Spaß.
Ich war gestern bei einem Lunch veranstaltet von einem Weingut. Da gab es mittags zum, da waren wir auf 34 Grad in Berlin, mittags zum gegrillten Pulpo, stark runtergekühlten Rotwein aus Portugal mit Touriga Nacional da drin, der Tanninballer ohne Ende. Ja, das passt ganz wunderbar. Es war halt so heiß, dass man das ein bisschen kühlen musste. Der kam etwas zu kalt, zum Glück etwas zu kalt, ins Glas und hat wunderbar gepasst. Ja, also, aber das werden wir im neuen Jahr dann alles mal ein bisschen genauer beleuchten, wie das eigentlich weitergehen soll. Mit nur 16% angenommener Quote und mit solchen Weinen, die keiner mehr verkaufen will.
Also liegt das Bordeaux noch unter 16% bei der roten Fläche
dann? Oh, ich glaube, die gehen auf 4% oder sowas. Ich kann mal die, zum neuen Dings hole ich mal die Statistik raus. Aber
dabei war es doch gerade so, dass es da, was du gerade schon gesagt, gerade da ja wirklich nötig gewesen wäre, weil da ist ja so ein großer Überhang.
Ja, und das sind ja auch 100.000 Hektar. Wenn du da 16% wegnimmst, nimmst du 16.000 Hektar weg. Wenn du 16% im Roussillon wegnimmst, nimmst du 3.000 Hektar weg. Das ist genau das Thema. Also das kommt noch dazu, dass natürlich die Prozente sowieso, aber es ist aber tatsächlich so, dass die ungefähr gleich viele Hektar roden. Ja, die eine sind nur fünfmal so groß wie das andere. Also dieses Programm hat, es war ein Tropfen auf dem heißen Stein, es hat überhaupt nichts geholfen und wir werden gucken, wie es in Deutschland geht, denn wir brauchen das natürlich auch in Deutschland. Aber das sind alles Dinge, die wir dann im neuen
Jahr besprechen sozusagen.
Ja, sozusagen in der neuen.
So, ist aber noch nicht vorbei.
Nee.
Nächster Wein. Aufgrund der am Ende zu erzählenden Neuigkeiten und vielleicht schon leicht angekündigten Neuigkeiten gibt es heute als zweiten Wein ein Champagner. Und zwar Dom Perignon 2002, ein sehr schöner Jahrgang, für den wir auch nochmal, machen wir dann jetzt aber nicht, also machen wir intern sozusagen, nochmal eine 2002er-Probe irgendwann machen werden mit mehreren 2002ern. Da sind wir auch schon ein bisschen gespannt, aber jetzt heute ein Dom Perignon Vintage 2002 für mich und Felix. Ich freue mich drauf.
Cheers.
Cheers.
Champagner.
Das mag ich.
Ja.
Stimmt. Ich mache auch noch mal ein bisschen weiter mit der Chardonnay-Probe, weil es macht ja schon Sinn. Also, aus meiner Sicht, da war es also schon wieder furchtbar, ist ja schlimm. Manchmal sagen wir wirklich drin.
So und also ist mit das meistgesagte in diesem Podcast, das ist ganz normal.
Eigentlich auch, oder? Eigentlich, machen wir oft eigentlich?
Ich weiß ja, nicht. Eigentlich sozusagen.
Eigentlich sozusagen,
quasi.
Uiuiui.
Lässt sich nicht verhindern.
Üben wir nächstes Jahr. Meine Sicht sozusagen, nachdem Felix den ja geplant hat, den Chardonnay-Wort, ja, und auch vorbereitet hat, ziemlich alleine, ja, in der ganzen Vorbereitung. Na klar, dann später sozusagen mit Anja am Laden und so, aber Vorbereitung, den Einfluss, den ich sozusagen hatte, war den Einwand, den ich gebracht habe, lad doch bitte vielleicht alle ein, den du tatsächlich dann noch aufgegriffen hast und gesagt hast, versuchen wir einfach und gucken, wer schickt.
Ja.
Und ich glaube, es war eine gute Idee.
Sonst hätte der Sieger anders ausgesehen in der Kategorie 2.
Wahrscheinlich. Mir sicher sogar.
Sicher.
Das fand ich gut. Und es war auch dadurch, fand ich jetzt, wir hatten wirklich, also kam da an, ich wusste ja auch nicht vorher, wer geschickt hat oder wer was geschickt hat. Das war wirklich für mich an dem Tag völlig blind. Ich kam, wie immer, völlig unvorbereitet. Also dahin mit Motorrad, Rucksack abgestellt und mich an Tische setzt. Also quasi.
Ja.
Mit dem Verkosterteam, was ich jetzt nur zum Teil kannte. Ich saß mit Anja in der Jury sozusagen und mit Max.
Genau.
Ja. Das war sozusagen unsere Dreierrede. Max kannte ich gar nicht, Anja kannte ihn auch nicht. Entpuppte sich als sehr angenehmer Verkostungskollege.
Ja. Ja.
Es hat Spaß gemacht. Der konnte auch wirklich viel lachen zwischendurch. Also ein lustiger Typ, mochte ich gern. Hat auch gut reingepasst.
Mhm.
Hatte auch tatsächlich beim Verkosten deswegen für seine Angst sozusagen. Ich fand, er war gut dabei.
Ja.
Also er hat gut argumentiert. Er hatte seinen Spaß. Es war insgesamt eine schöne Variante. Ich fand die Aufteilung die Variante mit dem Zettel war erst ein bisschen irritierend, weil wir vorher gar nichts wussten. Ja? Wann machst du was, wie und wie kreuzt du es an? Nachdem es dann, auch beim Trinken der ersten zwei Flaschen, mit kurzer Diskussion sich nochmal einhärtet hatte, wann wir wo welches Kreuz machen, haben wir es eigentlich auch relativ gut hingekriegt. Nicht komplett fürs erste Mal, aber doch sehr, sehr gut, wo wir dann wirklich sehr strikt und sehr schnell dann in dem Rhythmus waren, wo kommt was hin, wie finden wir was und wie verkosten wir es. Mhm. Die Variante, gib mir mal so einen Zettel nochmal bitte. Die Variante mit dem kann heute nicht überzeugen und raus mit Applaus. Ja, das fand ich sehr schön, weil das tatsächlich eine schöne Variante war, um abzustimmen, was wie gut ist. Und dass man Sachen, die man nicht so gut, also die nicht quasi, wo du sagst, okay, bah, das ist jetzt wirklich eine geile Scheiße, dass man die schon mal weiterbringt, klar, aber dass du dann nochmal diese Variante hast und sagst, ey, das mag ich, das ist einfach ein schöner Trinkwein, den finde ich gut, aber den würde ich jetzt gern auf der Terrasse, ja, in der ganzen Flasche trinken und sowas, das braucht mit Applaus. Mag ich, das ist toll, kann brillieren, passt, ja, schöner Wein, super. Und auch bei den raus, kann heute nicht überzeugen, heißt ja wirklich und so, und das finde ich auch schön, dieses kann heute nicht überzeugen, ist ja tatsächlich ein schöner Textbaustein.
Ja.
Kann heute nicht überzeugen. Das ist ein Verkosterfeld, in dem man da sitzt, wo man heute sagt, okay, den mag ich nicht. Ich glaube, ich hatte keinen Wein im Glas, der schlecht war.
Ja.
Ist in Deutschland, glaube ich, in der Zwischenzeit auch schwierig, das überhaupt zu finden, so richtig.
Oh doch.
Ja, gut, okay.
Aber du kommst ja nicht so, ja, das kommt dir nicht so schnell übers aber ja.
Das ist gar nichts, also in dem Fall war es jetzt, fand ich, hatten wir da gar nichts richtig Schlechtes oder sowas, sondern es war einfach wirklich nur die Ja-Variante. Ist mir jetzt, kann mich heute nicht überzeugen. Hat mir ein bisschen zu viel Säure, hat mir ein bisschen zu viel Holz, was auch immer, ja. Also viele Sachen, wo du sagst, okay, da war nichts Falsches dran, nichts Schlechtes, war einfach okay, aber nicht ausreichend, ja. Die Nummer raus mit Applaus hatten wir schon, war gut, hat auch seine Berechtigung, finde ich. Kriegen das die Winzer, kriegen die auch?
Wissen also wer von beiden, genau, die Prämierung wird so, wer von irgendeiner Jury kann heute nicht überzeugen, kassiert hat, kriegt nichts. Also kriegt natürlich von mir eine Nachricht.
Danke für die Teilnahme.
Danke für die Teilnahme, kriegt auch Feedback, dafür haben alle und auch eine Begründung, warum er raus ist. Das gibt es also auch, das ist die einzige Art, wo mal was nicht ganz so Positives über den Wein auch geschrieben wird, weil das finde ich, das schuldet man den Leuten auch. Und wer zweimal raus mit Applaus kriegt, hat 90 Punkte und Silber.
Okay.
Und wer einmal raus mit Applaus und einmal Finalkandidat mit 91, 92, 92 hat auch nur Silber. Also wenn einer ihn quasi als final untauglich, dann ist Silber das höchste aller Gefühle. Für die meisten Weingüter ist das etwas, was man dann in der Schublade verschwinden lässt. Aber natürlich sind auch ein, zwei. Wir haben einen, der sich reingeschummelt hat, ne?
Echt?
Ja, wir haben einen, der sich reingeschummelt hat und gar nicht eingeladen war.
Wirklich?
Ja.
Wie hat er das geschafft?
Das kann ich dir genau sagen.
Ja, ein Schummler. Super. Ein Schummler. Respekt dafür.
Und zwar ist das Weingut Sommerhalter. Und die Mutter arbeitet in einem ich glaube, es ist die Mutter, aber das ist ein ganz junger Winzer.
Ja.
Die Mutter arbeitet in einem Eingeladenen, die mitgemacht und was gewonnen haben. Ich sage jetzt nicht wo. Die haben wirklich auch einen Preis gewonnen. Und also Top 3 Platzierung. Und die hat, glaube ich, dann einfach ihren Sohn weitergereicht. Hier, guck mal,
schick mal
teil. Und der hat also ganz selbstbewusst angemeldet. Und da ich natürlich 82 Leute angeschrieben habe und auch welche, die durch Hörer vorgeschlagen waren, ist mir das gar nicht aufgefallen. Erst später, als ich dann mal gesucht habe, habe ich festgestellt, es gab nur eine E-Mail von diesem Weingut und keine anders E-Mail. Und dann habe ich geguckt, habe ich den Namen verglichen und gesehen, oh. Aber, also Weingut Sommer, wir bestellen ihn hier nämlich nicht bloß, weil er hat tatsächlich Silber gewonnen.
Ja.
Die erste Jury, das war die Jury mit mir, hat ihm 91 Punkte und Kandidat fürs Finale gegeben und ihr habt ihn raus mit Applaus. Also damit kriegt er eine klassische 90. Gelungener Holzeinsatz und spannende Würznoten im Mittelbau, gute Länge, Silber. Ist doch für so einen ganz jungen Winzer. In diesem super. Feld nicht so schlecht.
Nee. Geil, finde ich großartig. Was dann sich dann schön arrangiert hat, waren die Sachen mit unbedingt ins Finale und Kandidaten fürs Finale. Auch da muss ich sagen, waren wir innerhalb der Jury, wir haben darüber gesprochen und uns auch sehr offen quasi, also wir hatten keine großen Differenzen. Also ich finde immer, dass das tatsächlich, und das fand ich insgesamt sehr schön, war die Qualität der Verkoster, jetzt loben wir uns selbst, Selbstlob ist auch, doch, kann man mal machen, ja, lob dich selbst, sonst darf dich keiner, war ziemlich gut. Wir lagen nicht immer perfekt auf dem gleichen Punkt oder sowas, aber konnten mit den Vorschlägen der anderen oder mit den Differenzen der anderen so weit so gut umgehen, dass es tatsächlich dann in Ordnung war, wenn die Punkte so vergeben wurden, wie sie waren, ohne dass jemand konsequent überstimmt wurde, sondern es wurde sich dann immer tatsächlich so geeinigt, dass jeder mit dem Votum und mit dem das Abheben wurde zufrieden war von den dreien. Ja? Mhm. Und auch relativ erstaunlich fand ich, war diese unbedingt ins Finale waren doch ziemlich einheitlich. Ja? Mhm. Das war dann jeweils im Verkostungsfeld relativ einheitlich. Was ich auch dann tatsächlich nachdem wir quasi dann getauscht haben und wir sozusagen die zweite Runde mit den ungeraden Zahlen dann nochmal gemacht hatten, ja, fand ich auch erstaunlich, dass wir insgesamt gar nicht, also wir hatten ein paar Sachen, die ja so weit auseinander lagen, ja, es waren aber so wenige, wie unbedingt das Finale und kann heute nicht überzeugen, ja, das war, ich glaube, das eins, was
einmal
wir hatten, genau.
Waren wir komplett auseinander, genau.
Und dann zwei, dreimal lagen wir zwei auseinander, sozusagen, also ja. Kandidat fürs Finale und kann heute nicht überzeugen oder raus mit Applaus und unbedingt ins Finale.
Ja.
Das war aber auch relativ selten ansonsten.
Ja.
Ansonsten muss man sagen, hat sich das aber nicht, das fand ich auch schön, das hat sich nicht an einem bestimmten Stil angeheftet, dass wir die alle gut fanden, sondern ich fand, die wir weiterlassen haben oder direkt ins Finale oder unbedingt, die waren vom Stil auch nicht gleich. Also das,
ich glaube, in dieser Republik gibt es keine zwei Weingüter, die weiter auseinanderliegen vom Stil als Ziereisen und Milch.
Ja.
Ja? Ja. Das weiter geht nicht mehr. Also wenn du jetzt mal so die super Hardcore Naturals weglässt oder sowas und irgendwie Genossenschaften, die total auf Technik setzen. Aber so innerhalb dieses Qualitätsweingefüges so gibt es nichts, was so weit ist. Und beide, bei den Großen, haben beide Weine mit sofort Turbo-Final-Einzug von beiden Jurys ist ins Finale geschafft und haben dann ja auch ganz große Preise eingeheimst. Also wir waren stilistisch unglaublich vielfältig.
Finde ich auch. Und zwar auch wirklich alle. Und das fand ich sehr schön, weil es auch da keine so eine Diskussion gab wie bei dem anderen Cup, wo jemand unbedingt irgendwas durchwinken wollte. Mhm. Das war ein bisschen meine Angst in der großen Runde, die wir zum Schluss hatten, wo wir nicht mehr jeder für uns, sondern wo wir zusammen diskutiert haben. Mhm. Dachte ich, vielleicht kriegt Felix noch mal so ein und schiebt noch mal von vorne so ein bisschen, aber war gar nicht. Ja? Also
genau, es gab einen Wein, da hat Flo sehr stark den Advocatus gegeben. Dann gab es einen Wein, da war Anja. Sehr, sehr, sehr.
Sag nochmal die Idee, die du hattest, falls man so weit auseinander liegt in dieser Runde, war?
Wir hatten jedem quasi die Möglichkeit gegeben, einen Chip in die Mitte zu werfen und zu sagen, Achtung, ich bin hier der Meinung, das wird hier gerade komplett unter Wert geschlagen. Wenn sich noch ein zweiter dazu gibt, dann hätten wir einen Sonderpreis der Jury, wie so ein Minderheitsurteil beim Verfassungsgericht. Ich habe am Schluss eine Sache gemacht und das hatte damit zu tun, dass ich den Wein... das hatte nicht damit zu tun, dass ich den Wein besonders fand. Ich fand, wir waren auf einmal wieder sehr geizig im Finale. Und ich habe darauf bestanden, ich hätte diesen Chip in den Ring geworfen für den ersten Wein, den wir im Finale nochmal verkostet haben. Da war noch so viel drin, dass wir ihn noch ein weiteres Mal verkostet haben und dann unser Urteil nochmal revidiert haben. Das war das einzige Mal. Da war ich aber, ich habe mich im Finale extrem zurückgehalten, weil ich wollte gar nicht. Leute waren so gut und die waren auch so selbstbewusst mit ihren Urteilen, dass ich sagte, wenn fünf Leute den zum Sieger, reicht das auch. Ich wusste gar nicht mehr. Ich habe dann so ein bisschen moderiert. Außerdem war einfach ein Wein dabei, den ich geschmacklich wiedererkannt hatte. Und deswegen wollte ich mich da dann raushalten.
Ja, logisch.
Wir haben das Finale bei den Großen, muss man dazu sagen, nochmal extra verblindet. Wir haben das kleine Finale ganz normal gemacht, anhand der Startnummern aus davor. Aber wir hatten drei Weine im Vorfeld, Wein 1, Wein 2 und Wein 10. die uns so weggeblasen
haben. Die waren so Doppel-P, Doppel-D, also Doppel-G.
Doppel-Fast-Track. Und aber hallo, genau. Als es beim Mittag hieß, die anderen brauchst du eigentlich gar nicht mehr anstellen, habe ich gesagt, das ist eine gute Idee. Jetzt verblinden wir uns nochmal neu und haben die dann so verblindet, dass nur Lennart, der uns eingeschenkt hat, wusste, was was ist.
Und auch die Reihenfolge auch verändert.
Reihenfolge verändert und so weiter, damit wir das dann kommen. Und trotzdem haben zwei der Weine Platz 1 und 2 gemacht.
Ja. Erstaunlich, aber es ist so.
Das,
ja,
weil genau. Das war einfach, die waren einfach so gut.
So unglaublich.
Was es war? In der Kategorie 2 war
in der Kategorie,
es.
Mit der Kategorie 2 an? Nee.
Nee, okay, fangen wir mal mit der
Kategorie 1 an.
Wir machen dann übrigens das Gleiche. Wir haben nur drei Weine gefasttrackt und die ersten drei Plätze waren die drei gefasttrackten Weine. Also es ist schon so, diese Weine haben alle gestrahlt. Und zwar morgens, mittags und abends.
Durchgängig, mit Luft, ohne Luft.
Durchgängig, mit Luft, ohne Luft, die haben einfach gestrahlt.
Also, Kategorie 1. Platz 3. Ja, machen wir. Okay. Das ist Dambach mit Herxheim am Berg, Chardonnay Ort 2223.
Hat mich natürlich gefreut ohne Ende. Haben wir gerade vor drei Folgen hier mit dem Pino im Podcast gehabt.
Ja.
Und jetzt gewinnen die da den dritten Platz in diesem taffen Teilnehmer.
Großes Gold, dritter Platz.
94 Punkte.
Soll ich mal vorlesen?
Was ihr geschrieben habt?
Ja, genau. Würzige Nase mit etwas Kernobst und einem Hauch Zwiebelschale. Im Gaumen saftig vollreife Frucht, kräftige Säure, leicht ölig. Dann kommt feine Phenolik und schöne Würze. Wunderbar balanciert, 94 Punkte. Schöner Wein.
Sehr schön.
Sehr schöner Wein.
Und das ist ein leichter, dieser kleine Touch Zwiebelschale ist natürlich so ein leichter Störer so mit dabei. Das ist also
war aber nicht ein Störenstörer.
War nicht störend, sonst hätte er nicht.
Genau. Platz 2. Ich lese jetzt erstmal vor, was wir geschrieben haben.
Ja.
Reifer Apfel in der Nase, dazu getrocknete Kräuter am Gaumen, frische Frucht mit feiner Säure, leicht kantig, zupackend und erfrischend. Feines Holz, gute Balance, deutlich Potenzial zeigend, 95 Punkte. Großes Gold, zweiter Platz. War Jahrgang 22, Blankenhorn, Schlinginger Chardonnay, VDP Ortswein.
Das kostet 18 Euro. Der Drittplatzierte kostet, glaube ich, 16 Euro. Ja, oder
mega.
So.
Wirklich, wirklich großartig. Sehr schön. Platz 1. Sieger mit 96 Punkten, eher holzbetonte Nase mit sehr reifer Frucht, die auch am Gaumen Wärme verstrahlt. Kräftige Säure hegt die Frucht perfekt ein und trägt den Wein mit Frische zum langen Abgang. Außergewöhnlich komplex und würzig. Jahrgang 22, Chardonnay, wissen wir schon. Und Knipser, 3 Sterne.
Genau. Ein Wein, den wir nur zugelassen haben, weil wir eigentlich eine Preisobergrenze von 30 hatten in dieser Kategorie. Der kostet aber, glaube ich, 32 oder 34, weil das ist nun mal, also wir wollen Weingüter nicht bestrafen, wenn sie ein hohes Preisniveau erreichen können.
Genau.
Sie haben eine Reserve für 57 oder so. Es ist tatsächlich dieser Zweiklang, die sie auch angestellt haben, die nicht so gut abgeschnitten hat dann im oberen Teil. Und deswegen haben wir da mal einen über 30 in dieser Kategorie spielen lassen, weil es war jetzt nicht so eine, ich melde mal einen dicken Brummer an, weil der wird da bestimmt gewinnen. Außerdem, wie die beiden Zweitplatzierten ja zeigen, wir haben da gar nicht nach dicken Brummern gesucht.
Haben wir nicht.
Er hat dieses Mittelgewicht schon auf der Reifenseite definiert. Und
kann
sehr
man
schön.
Zum Beispiel auch bei dicker Brummer können, wenn ich jetzt sagen würde, wer es Platz 4 ist,
ja,
soll ich?
Ja.
Ist Dr. Wehrheim.
Ja.
Also, ja.
Auch wieder Chardonnay aus dem Kalkstein, Ortswein. Wenn wir weitermachen, dann kommt Leon Gold, dann kommt
Kopp.
Betonerde. Also die sind aber alle geteilter vierter Platz, muss man dazu sagen, weil die alle 93 Punkte haben. Und dann einen Platz dahinter, da haben wir dann keine Platzierung mehr ausgegeben, kommt dann Jülk mit dem Schweigener Ortswein. Und dann kommt wieder Ziereisen mit dem Chardonnay Hart.
Und sie haben einfach wirklich alle, so wie sie da sind, geschmacklich überzeugt. Ja? Also das hatte nichts damit zu tun, dass wir irgendwas wussten oder sowas, sondern sie waren einfach so, wie sie waren.
Ja.
Geschmacklich da verortet, wo sie.
Ja, Rheingau Chardonnay von Chateau-Vache war in der Kategorie noch sehr gut. Und noch sehr gut waren Schweikart, der 22er Chardonnay, der heißt, glaube ich, noch nur Chardonnay. Und wen haben wir dann noch mit Gold ausgezeichnet in der Kategorie Münzberg mit dem Ortswein, dem Alex jetzt frisch geführten 23er und mit dem 23er Oliver Zeter mit dem Mineral auch 92 Punkte. Auch toller Wein.
Stiegler hat auch noch Gold gekriegt, ne?
Ja, den haben wir noch hier. Ja, Stiegler hat auch noch Gold mit dem Winklerberg erste Lage. Und das waren die Gold, genau.
Zweite Kategorie, große Chardonnays. Wir nennen sie große Chardonnays, oder?
Das sind große Chardonnays.
Sind große Chardonnays. Und man muss auch wirklich sagen, also wir haben ja, und das hast du ja vorhin gesagt, deine Idee war ja, wir wechseln nach der ersten halben Kategorie. Mhm. Ja, also nachdem wir zum Beispiel die ganzen wir hatten die Geraden, ihr die Ungeraden. Also jeder hatte 16, 15, 16 oder so.
16 Stück.
16 Stück. dann zu wechseln auf die große Kategorie. Ich habe auch erst überlegt, ob das lustig ist, weil du ja quasi, also ob das gut ist, weil du ja quasi das Geschmacksprofil verlässt.
Ja.
Was ganz gut ist, dass du tatsächlich, fand ich, dieses Geschmack, diesen tatsächlich schmeckbaren, aufwertbaren, dieses aufwertbare Potenzial oder dieses Mehr an Wein
ja.
sehr gut schmeckst,
ja.
dadurch, dass du da reingehst und dass du danach auch wieder, wenn du die erste Kategorie, also die bei der zweiten Kategorie, die erste Hälfte durchhast, dass du dann wieder zurückgehst auf das kleinere,
ja.
auch da wieder merkst, okay, es gibt tatsächlich wirklich geschmacklich den Unterschied zwischen groß und klein. Das fand ich sehr schön, weil das tatsächlich, das nordet einen nochmal so ein und holt einen dann nochmal runter, sodass man nicht auf die Idee kommt, dann bei 32 einer Wein, also aus der ersten Kategorie, dann irgendwann zu geizig oder zu böse zu werden nach hinten, wenn du so viel auf einmal hattest. Ich glaube, ja. dass das eine gute Idee war.
Ja.
Im Nachhinein, glaube ich. Das. Zum ja. Anfang dachte ich, naja, vielleicht klappt es nicht. Ja, aber
ja, das habe ich mir nicht ausgedacht, habe ich woanders mal gelernt.
Ja.
Deswegen fand ich das
ja,
ganz,
fand ich auch
fand
gut.
Ich das ganz cool.
Große Kategorie war wirklich auch insgesamt schön zu trinken. Es gab ein paar Ausfälle, die mir auch im Nachhinein dann wehgetan haben, sozusagen, weil ich die Winzer wahnsinnig mag,
ja.
wo sie aber dann nicht für konnten, weil die war, also sozusagen, keine Ahnung, ob sie was dafür konnten oder nicht, aber wo die Weine frisch gefüllt waren, wo sie völlig unrund waren, wo das wirklich, sie sich einfach nicht so gezeigt haben, wie man sie kennt.
Genau.
Aber das ist ein Tagesprodukt, was wir da gemacht haben. Wir haben am einen Tag verkostet und es kann sein, dass ein Wein einfach mal nicht performt und dann ist es so. Heißt in keinem Fall, dass das irgendwie mies oder schlecht ist, hat einfach nicht performt. Und bei großen Weinen kann es auch tatsächlich, wenn sie frisch erfüllt sind, durchaus mal, es kann auch bei kleinen Weinen, also es kann durchaus mal sein, wenn Sachen frisch erfüllt sind oder sowas, dass sie sich schlecht präsentieren.
Ja, ist halt lustig, da saßen Gäste bei Anja, aber als wir das aufmachten, haben wir das ja natürlich alles dann im Laden aufgemacht und dann war, ach, der gewinnt ja sowieso. Ja, und dann scheidet er in der Vorrunde aus. Das tut einem in der Seele weh,
ja.
Vor allem, wenn man selber dann auch oft so lobt, also wie jetzt, in diesem Fall können wir zwei Namen nennen, weil die es total abkönnen, um auch zu zeigen, wer alles mitgemacht hat. Also sowohl Österreicher als auch Schwarz.
Ja.
Ja, zwei Top Chardonnay-Produzenten.
Die wir sehr lieben.
Die wir lieben und von denen ja. wir viele Jahrgänge getrunken und jedes Mal wirklich gefeiert haben.
Und ich würde jedes Mal wieder kaufen.
Ja, und also ich würde auch diese genau. Weine jetzt kaufen, wenn ich Platz im Keller hätte, weil die Säurestruktur bei dem Österreicher ist ganz wunderbar. Die hat schon funktioniert, aber danach kommt halt, wenn er dann geizig ist, dann wirkt er halt schnell mal sauer. Und
ja.
und das ist bei Schwarz so, dass er einen tollen Antrunk hat, aber anschließend ist das dann halt sehr diffus geworden.
Genau, die waren einfach... Und das, die waren
Präzision kann mit Reife kommen.
Ja, genau. Und das ist bei den Winzern, weil wir das aus den anderen Jahrgängen kennen, relativ wahrscheinlich. Damit konnten sie jetzt nicht brillieren, weil sie dann diese Reife nicht hatten. Ist okay, passiert, ist auch nicht schlimm.
Ja.
Dafür haben die anderen Weine so sehr performt, dass es einfach ein Erlebnis waren. Wir hatten auch ein paar dabei, da wirklich, also so ein Gefühl von... Es hört natürlich gar keiner lecker. So ein schönes Gefühl von Pauline Montrachet da drin und so wirklich diese feinen Noten, die man manchmal bei deutschem Chardonnay auch wirklich dann vermisst, ja, wenn man das manchmal so hat, weil wir hatten nochmal schon eine andere Chardonnay-Probe, da war das nicht einheitlich aufgeteilt in groß, klein und sowas, aber da war das furchtbar, da hat das nicht funktioniert, finde ich.
Die Deutsche sind so viel leiser geworden und ich finde, es ärgert mich dann auch, wenn ich so viele Vorurteile dann immer noch höre und ja, das. Burgund, ich habe das ja noch erzählt, das Burgund hat klimatisch solche Probleme. Ich habe so fette Schnecken irgendwie zuletzt aus dem Burgund gehabt. Klar, ich meine, wir haben jetzt neulich wieder Karl de Graaf getrunken. Das war keine fette Schnecke, das war super elegant. Und da gibt es ja nicht so viele in Deutschland, die das können, aber das kostet auch 90 Euro. Und
ja.
Es ist eben nicht so, dass der dieses Feld jetzt nach Belieben dominiert hätte. Der hätte da sicherlich ein Wörtchen um den Sieg mitgeredet.
Ja.
Aber der hätte das nicht irgendwie allen in die Hacken gezeigt.
Nee, und das können die in der Zwischenzeit schon wirklich gut. Und es macht tatsächlich viel Spaß und viel Sinn. Ja? Also fangen wir an hier, Platz 3.
Wir haben in diesem Fall geteilt einen zweiten, deswegen haben wir quasi keinen dritten. Aber ja.
Wäre aber in dem Fall Battenfeld-Spanier gewesen, auch sehr schön.
Vier haben wir sogar noch mehrere.
Ach Gott.
Aber fangen wir mit den beiden zweiten an.
Wir fangen mit den beiden zweiten. Also, zweiter Platz, in dem Fall tatsächlich egal, weil sie beide die gleiche Punktzahl haben, jeweils mit 98 Punkten, großes Gold, zweiter Platz. Ich fange mit dem unten stehenden an,
ja.
Das ist in dem Fall richtig von der Aussage, glaube ich. Ja. Kleiner Stinker in der Nase, der sehr angenehm war, finde ich, aber es stank halt ein kleines bisschen, ich mochte es aber gern. Am Gaumen saftiger Eindruck und dann direkt phenolisch, saftig, griffig.
Phenolisch, salzig, griffig. Ich mag das Wort salzig nicht, aber hier gehört es aber genau hin.
Das heißt auf wunderbare Art, kristallklar und hell, strahlend, lang, ein Erlebnis.
Ich habe ihm 8 Punkte gedruckt. Das beißt auf das wunderbare Art. Ich weiß, war gemein. Ich weiß.
Ist 2023 Chardonnay Reserve von Bischel.
Ja, hat kein Mensch aus der Uhr gehabt. Die haben auch nicht gedacht, dass sie das gewinnen.
Aber was haben sie jetzt?
Zweiten Platz mal. Ich habe hier heute mit denen telefoniert. Die standen bei 37 Grad im Weinberg. Dachten, das ist jetzt, das macht unseren Tag jetzt erträglich.
Geil, verstehe ich. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Natürlich, übrigens haben wir vorhin gesagt, herzlichen Glückwunsch auch natürlich an die erste Kategorie, weil großartige Weine.
Auf jeden Fall.
Zweiter Platz. auch keine Reihenfolge, weil sind beide auf dem gleichen Level. Leicht findige Nase mit vornehmem Holz und reifer Frucht. Am Gaumen mittlerer Druck, eher körperreich, reife, süße Frucht, feine Phenolik, schönes Spiel, noch recht viel Holz. Aber sehr elegant, das stimmt. Es war wirklich schön.
Exzellent.
Extrem balanciert, lebendig und lang. Auch 98 Punkte. Jahrgang 23. Wer das Weingut kennt, freut sich über den Namen. Opus Oscar von Jülk.
Genau. Ich meine, es ist natürlich mit 90 Euro auch der, ich glaube, der aktuelle Jahrgang kostet jetzt 90 Euro. Der teuerste Wein im Feld. Und ich finde das immer ganz schön. Ich finde, das dürfen die nehmen, dann musst du so performen, aber die performen auch so. Und das ist
ja, dann musst du auch so performen. Also wenn du dir so performen,
genau, finde ich auch. Wenn du so selbstbewusst bist, das finde ich völlig in Ordnung, weil letztlich, also bei Riesling GG kannst du 90 Euro ausgeben und kriegst viel weniger fürs Geld.
Entschuldigung. Ich hab nicht böse von Michelin, auf gar keinen Fall. Ja,
wirklich ein toller Wein. Ja,
Platz 1. Grand Cru Nase. Damit wollen wir natürlich nicht sagen, dass der Burgund geschmeckt hat.
Aber Grand Cru Nase, das ist so Grand Cru Nase. Ja, sorry, das ist so, das gibt's in Deutschland nicht so oft, so eine Nase.
Stimmt. Diese Balance, feinste Säure, reife, schwerelose Frucht, tiefe Phenolik, edles Holz, machte sprachlos, stimmt, war wirklich sehr überzeugend und doch ohne Ausnahme überzeugend bei uns allen.
Ja.
99 Punkte. Ja, wären die Leute netter gewesen, hätten wir immer 100 gegeben.
Es läuft eine winzige Maus
mit den Leuten, durchs Glas. Mit den Leuten meine ich übrigens die Verkoster, nicht die Winzer, wollte ich mal sagen.
Nee, es läuft eine winzige Maus durchs Glas. Ich weiß mittlerweile, dass ich da extrem empfinde. Ich bin der Zweite, der sie noch gemerkt hat, ist Flo. Der ist auch extrem empfindlich. Die anderen vier, fünf. Wir waren, Flo war zum Finale dazugekommen. Im Finale waren wir dann zu siebt, weil Flo hatte vormittags noch eine Veranstaltung. Das war sozusagen dann der Sinn, das ist dann sinnvoll zu sagen, dann machst du halt 99 Punkte. Wenn du was benennen kannst, was ihn von 100 trennt, dann sollte man auch 99 geben.
Ja, genau. Jahrgang 22.
Ja.
Jetzt ist es beim Namen schon klar, Jaspis Negelin von Ziereisen. Und es freut mich tatsächlich aus mehreren Gründen, weil ich finde, dass ich hab in letzter Zeit hatten wir jetzt öfter mal Ziereisen. Und ich finde ja, dass es bei manchen Sachen manchmal ein bisschen kritisch ist, weil sie ja auch sehr, sehr, sehr experimentell arbeiten an manchen Stellen, ja. Und es mich manchmal nicht überzeugt. Aber die Chardonnays, mein lieber Scholli, alter Falter. Also zu Recht der Sieger, das war einfach wirklich nur Boom.
Ja, und jetzt habe ich hier nun 10.04 Gutedel und Chardonnay mal so nebeneinander in einer sehr intensiven Verkostungssituation gehabt. Nein, der 10.04 Gutedel ist nicht so gut wie der Chardonnay. Das ist einfach ein tolles Holz. Das ist super. Also wenn du so super Holz, irgendwie kannst du auch einen Weißburgunder angedeihen lassen oder sonst was. Es macht halt kein Chardonnay draus. Also die wissen wirklich, wie Holz geht.
Die wissen, wie Holz geht, ja. Die wissen tatsächlich da, ja. Also sehr schön, sehr spannend. Eine Freude. War es aber insgesamt. Es war ein schöner Cup, es hat Spaß gemacht. Ich finde, zum Schluss haben mir dann trotzdem die Zähne wehgetan. Ich finde nicht, ich weiß das, weil sie mir wehgetan haben am Ende des Abends. Durch das Rumspülen und sowas, das mit der Säure ist dann doch Säure.
Ja.
Das merkst du nach so einem Tag. Aber es war schön, ich bin dann vorhin mit dem Lächeln rausgegangen. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich hätte mir gewünscht, dass die Abend ein bisschen länger gewesen wäre, aber ich hatte auch noch einen Anschlusstermin.
Ja.
Ansonsten, nächste Mal finde ich gut. Lasst man es noch ein bisschen ausklingen, genießt noch ein bisschen länger mit ein paar Leuten, die kommen noch mal die Weine und so. Das ist schön, geile Nummer. Schöne Idee. Prost da drauf.
Ich finde, wir müssen ja ganz kurz, wenn ich...
Entschuldigung. Na gut. Mm-mm. Soll ich noch was holen?
Mm-mm.
Zum Trinken.
Ist noch ganz kleiner Schluck drin, ist sehr, sehr lecker. Ich will noch ganz kurz ein paar Leute loben und uns.
Achso, und uns.
Und uns.
Dann fang an.
Also erstmal danke an Bartenfeld-Spanier, die uns den Mölzheimer Chardonnay geschickt haben, der auch mit 97 Punkten... geteilter 4. Platz, großes Gold. Das ist der Jungfernjahrgang. Das ist ein 40 Jahre alter Weinberg gewesen, der umgefropft ist, umveredelt. Also die Unterlagsrebe ist 40 Jahre alt, aber es ist der erste Chardonnay daraus. Fantastischer Wein. 50 Euro ist es in meinen Augen auch wert. Dann haben wir zweimal Milch. Großes Gold, beide Male 97 Punkte, beide. Das muss man mal einfach so sagen, ist auch eine höhere Empfehlung gewesen. Ganz toll. Der eine, der Monsheim im Blauarsch, zusätzlich auch noch ein Sonderpreis für gutes PLV.
Was ein schöner Name, Monsheim im Blauarsch, finde ich super.
Diesen Sonderpreis PLV gab es auch für Bischel, den haben alle bekommen, die unter 40 kosten in der Kategorie und über 95 Punkte. Mein Lukas Hammelmann hat ihn auch bekommen, aber der Reihe nach. Also Milch mit Möhrstadt im Wasserland 22 und aus der Schatzkammer. Und wir haben gesagt, es müssen 350 Flaschen zum Verkauf sein, weil wir wollten nicht irgendwie so ein klein. Yeah. Aber wenn 350 Flaschen da sind, ist okay. Und der 17er kostet auch nur unter 40 Euro, weil dann noch zum damaligen Preis verkauft wird. Ein wahnsinnig toller, auf den Punkt gereifter Wein. Dann Oliver Zeter Herzog, auch 97 Punkte, auch vorab. Der Wein wird nächste Woche erst in den Verkauf kommen. Ich habe vorher mit denen telefoniert. Die haben sich sehr gefreut und haben aber auch, finde ich auch gut, wenn man das so sagt, ja, wir haben ja jetzt viel verkostet, auch mit vielen Partnern und so weiter. Wir sind selber auch sehr begeistert und deswegen waren die nicht so überrascht, dass sie so gut abgeschnitten haben, weil die auch wissen, dass sie da echt einen großen Wurf gemacht haben. Lukas Hammelmann hat sich auch sehr gefreut, 96. Also der ist dann quasi Achter in dem Sinne. In dieser Kategorie haben wir diese Plätze bis zum Ende durchgezogen, weil die alle so großartig waren. Holzwürzige Nase mit Kernobst und etwas Leder. Mhm. Ganz spannende Nase, ganz vibrierender Wein. Dann Hammelmanns Hochstadt Roter Berg, auch mit 96 Punkten und unter 40 Euro. Da wird auch so, da werden ja viel hohe Preise gezahlt für die Rieslinge und so weiter, mit Sekundärmarkt und so könnte ich sagen. Also im Chardonnay ist das noch ein Schnapper. Dann, was mich tierisch gefreut hat, weil loben wir uns mal selbst. Ja, wer schon wieder auch ganz weit vorne mit dabei, Gott Rammsteiner Stahlbügel VDP erste Lage. Mhm. Mit 94.
Kannst halt auch.
Und Gold Münzberg hatten wir hier im Podcast. War ja, haben wir, ne? Das ist der ja. Hier mit, ich hätte nicht gedacht, ich könne trinken eine solche Chardonnay aus Deutschland. die legen gerade los. Und das finde ich auch ganz interessant. Die etablieren sich gerade als Spitzen-Chardonnay-Produzent in Deutschland. Und einen ganz wesentlichen Anteil hat der Podcast daran. Den habe ich auf der Weinbörse getroffen. Der kam nur, grinste über beide Ohren, nahm mich in den Ansatz unterwegs. Mega. Und dann ging er wieder. Und auch ganz großer Sport, 94 Punkte. Gold in dem Fall, Retzbach Alte Reben von Mai. Und das sagt auch einiges aus. Dieser Wein wird gerade in der Presse auch sehr gefeiert. Zu Recht, ganz toller Wein. Aber so gut war unser Feld, dass sogar dieser Wein, der sich gut gezeigt hat, Fast Track ins Finale. Und die andere Gruppe hat ihm 93 gegeben, 94 dann. Fantastischer Wein. Böhm und Töchter hat mich auch gefreut. Dann auch noch Gold als letzter Wein im Finale mit dem Freiburger Edelacker GG. Die machen das ja jetzt schon aus 22. 23er, wie gesagt, dürfen sie ja irgendwie noch nicht anstellen. Ganz toll. Chat Sauvage war übrigens auch dabei. Hat auch beide Weine prämiert bekommen und Gold für den Claude Schulz. Den habe ich bis gestern hier noch ein bisschen mitgetrunken. Fand ich total schön. Schneidmann, Chardonnay, Bergmandel. Wir sind, wie gesagt, wir konnten auch das Ungewöhnliche würdigen. Hat auch Gold mit 92 Punkten.
Ganz wir waren insgesamt, waren wir sehr gut.
Bischel hat zwei Reserven gestellt, den 22er auch. Der 22er hat nur Gold und 92. Da gibt es echt einen Unterschied zwischen den Weinen. Schweigender Chardonnay-Reserve von Bernhard, ebenfalls Gold mit 92. Und der letzte, auch aller Ehrenwert, 92 Punkte. Fahrenhalter Felsenstück, Chardonnay von Kopp. Also auch Kopp hat mit beiden Weinen richtig was.
Abgebrochen.
Ja. Anja möchte ein Weinpaket machen mit Siegern. Ich habe Knipser noch nicht erreicht, ob die daran teilnehmen können, aber ich schätze mal. Die anderen haben in der A-Kategorie schon gesagt, ja, Blankenhorn, Dambach werden dabei sein. Und in der zweiten Kategorie werden wir weder Ziereisen noch Jürg mit reinnehmen, weil Jürg würde den Preis des Pakets einfach in eine Dimension schrauben, wo wahrscheinlich viele Hörer dann aussteigen. Hm. Weil da sind wir bei 300 Euro fürs Paket. Ziereisen ist es ähnlich, außerdem ist es, glaube ich, mit den Subskriptionsregeln und bla bla bla. Das ist alles ein bisschen kompliziert, deswegen werden die beiden tatsächlich raus. Wir würden dort dann aber den Wein von Bischel nehmen. Ich habe eigentlich mit dem Paket nichts zu tun, aber ich habe die heute alle gefragt, weil Anja hätte die gefragt, ob sie mitmachen, aber ich kann ja nicht anrufen und sagen, mach sie mit, wenn du sie noch nicht angerufen hast, gesagt, haben wir gewonnen. Und dann habe ich die heute Morgen angerufen und gesagt, ihr habt gewonnen und würdet ihr mitmachen. Deswegen habe ich so ein bisschen da jetzt einen Hut auf, der nicht meiner ist. Ich habe keine wirtschaftlichen Beziehungen da auch mit drin. Ich verdiene an dem Paket nichts. Oder wir verdienen an dem Paket nichts. Das ist Anjas Thema. Der Milchwein aus 17 bietet sich natürlich an. Erstens, weil er unter, also die sind ja jetzt die ganzen vierten Plätze. Der Milchwein und
weil es schön reift, das passt natürlich super.
Ein 17er Jahrgang kannst du direkt aufmachen. Ich habe eben mit Caroline gesprochen, wir könnten den Mölzheim haben, der kostet 50 und der Zeter kostet 40, den könnten wir auch haben. Ihr könnt euer Interesse hinterlegen. Das Paket wird schätzungsweise 200 Euro kosten. Die ersten, wie gesagt, Knipse habe ich leider noch nicht erreicht. Die ersten drei in der Kategorie 1 kosten zusammen ungefähr 70. Und wenn du dann hast 40, 40 und dann nochmal 50, dann bist du so bei 200. Wenn ihr Interesse habt, dann hinterlegt euer Interesse bitte bei Anja, info@planetwine. Ihr findet es auch noch, die Adresse sonst auf ihrer Homepage. Mhm. Und ich will jetzt hier keine Fear of Missing Out schüren, aber es macht wahrscheinlich Sinn, das schnellstmöglich zu tun, denn es wird sicherlich nicht mehr als 120 Pakete geben. Und ihr könnt jetzt, entscheide ich aber mal auf, wenn Anja mich vielleicht jetzt scheltet, weil sie dann noch so machen muss. Ihr könnt wahrscheinlich sagen, ob ihr lieber Zeta Herzog oder den neuen Mölzheimer von Dings hättet. Also es wird nicht eine Wahlmöglichkeit geben. Es geht nur um die Frage, welchen man reinnimmt. Beide viertplatziert. Der eine ist brand new, der andere ist ein bisschen bekannter, aber dafür günstiger. Könnt ihr ja mal selber sagen. Das wird natürlich sich auch auf den Preis des Pakets nachher auswirken. Hinterlegt euer Interesse und Anja kümmert sich dann um den Rest. Ich habe damit dann nichts mehr zu tun, aber dann gibt es da die Möglichkeit, das
sehr sinnvoll, sehr schön
machen. Ich glaube, das wird auch nochmal spannend.
Voll. So.
Wein.
Champagner. Stimmt. Du überlegst kurz, was es ist und ich sage, warum wir Champagner im Glas haben.
Und wer holt noch einen Schluck?
Achso, ich. Oder willst du sagen, was du... Nee, sag mal, was das ist. Und, nee, willst du noch nicht sagen. Nee, sag's noch nicht. Komm, ich hole erstmal was.
Soll nicht sagen, dass es Dom Perignon ist.
Ja, dann hole ich die Flasche. Gut.
Kurzer Prozess.
Großartig, das aber auch
kann
wirklich...
Kann nur Dom sein.
Ja, aber ist doch schön.
Ja, sehr schön. Es ist wie immer schön.
Sag ich aber Dom den Jahrgang nicht.
Immer schön. Das ist gut. Sag's den Jahrgang nicht. Sag ich mal überlegen. Es ist nicht der größte Dom, den ich hier getrunken habe. Also es ist nicht 13. Es ist aber gereift. Jetzt könnte ich mich outen. Ich weiß nicht, ob es 11 gegeben hat. 10.
Nee.
Na?
Nee.
Älter. Älter? Achso, ich hätte gedacht wärmer. Okay, älter.
Willst du wissen, bevor ich sage, was? Ja, pass auf, dann sag's. Es ist 2002.
Ah, okay, so alt. Gut.
So alt. 2002, weil wir auch nochmal irgendwann eine 2002-Probe machen, in dem Champagner-Probenkreis, den wir machen. Alles klar. Aber weil auch, und jetzt kommt sozusagen, weil wir nochmal wegen der Wirtschaftlichkeit, und das ist ja nicht richtig, nein, Wirtschaftlichkeit ist es nicht. Ich glaube, bin gespannt, wie es wird. Also, wir machen am 22., 23., wir haben es schon mal angeteasert, 22., 23. August, werden wir im Gasometer im Schöneberg in Berlin eine Pop-Up-Champagner-Bar installieren für 2 Tage, bei denen wir jetzt, wir haben eine Liste von 99 Champagnern, die da auf der Karte stehen.
Schön.
Schön, finde ich auch. Wir werden bei diesen Champagnern darauf achten, dass sie, natürlich müssen wir sie kalkulieren und natürlich müssen wir irgendwie sehen, dass wir was mit ihnen, dass es sich nachher erträgt und wirtschaftlich ist. Aber wir werden sie so gut kalkulieren, dass ich glaube, dass es sehr viel Sinn macht, da was zu trinken und Spaß zu haben. Ja, das ist unser großes Ziel, wirklich da auch geile Preise rauszuhauen, damit man wirklich einen schönen Abend hat. Das werden wir in der Champagner-Kategorie, glaube ich, über alle Preisklassen ziehen, sodass es alles Sinn macht. Ja. Wir werden ungefähr einen Monat, also ziemlich genau einen Monat davor, den Link freischalten für das Buchen der Karten. Wir machen das mit Karten, damit wir das ein bisschen besser planen können.
Sehr sinnvoll.
Genau. Wir werden 29 Euro für das Ticket nehmen. Wir werden in diesem Ticket ein Glas Champagner haben. Das wird grundsätzlich ein Glas Ruinar sein, ja, das dabei ist. Und dazu habt ihr natürlich die Location über Berlin. Der Blick ist wirklich fantastisch. Es ist ganz, ganz schön. Wir sitzen da draußen bei Sonnenschein und gucken über Berlin mit bisschen Musik im Hintergrund, mit ein bisschen was zu essen. Es wird ein bisschen Salami, ein bisschen Käse, ein bisschen Oliven, ein bisschen Schinken, gutes Brot. Ja?
Ja.
Sehr wahrscheinlich auch eine Currywurst geben, weil Champagner und Currywurst geht immer in Berlin. Das kann man schon machen. Das muss man natürlich für sich jeweils kaufen. Das ist nicht in den 29 Euro drin, Kinder. Ich sag's nochmal. Ja?
Ja.
Es muss auch wirtschaftlich bleiben. Aber ich glaube, es macht Sinn, damit wir auch planen können, wie viele Leute da sind. Nehmen wir also ein Eintrittsticket, in dem ein Glas Champagner dabei ist. Wir werden eine sehr schöne Weinkarte haben. Ihr könnt schon mal gucken. Ich baue hier für diese Nummer eine kleine, ganz, ganz schlichte Internetseite. Champagner-im-gasometer.de. Da wird es jetzt nur, wenn ihr jetzt drauf guckt, einfach nur sozusagen das Save the Date geben. Ja? Mhm. Und ab dem Ende Juli, Monat vor dem Event, die buchbaren Karten. Mhm. Als kleines Gimmick haben wir uns gedacht, hier, so, wenn es uns in die Augen schaut, mit ja. Felix und Christoph und mir und Thomas, die sozusagen da nochmal drauf geschaut haben, dachten wir, naja, also mit euch Blindflughörern, ihr seid ja schon eine Weile dabei und so.
Wie können wir euch incentivieren, wenn ihr den langen Weg nach Berlin auf euch nehmt, um Sascha im Gasometer zu besuchen? Ihr kriegt.
Ich stehe dann übrigens an der Kasse. Das heißt, ich bin streng.
Ihr kriegt ein Upgrade. Ich finde, das ist eigentlich das Schönste. Wir haben lange überlegt, was man so macht.
Wir hatten so die Ideen, die nicht gut waren.
Genau, da habe ich interveniert. Weil sozusagen als Markeninhaber Blindflug habe ich gesagt, es gibt so eine gewisse. Wir wollen das Ganze noch so in so einem normalen.
Es muss auch wirklich so sein, dass man sagen kann, wir können das wiederholen und wir können da raus, wenn es gut funktioniert, auch ein wiederkehrendes Event machen vielleicht. Ja? Einfach was machen, wo wir sagen, ey, da treffen wir uns alle mal geil für einen schönen Champagner. Mhm. Und Upgrade, du darfst es sagen.
Mhm. Mit Flughörern, die sich als solche bei der Buchung zu erkennen geben,
dafür kriegen, werden wir sorgen, dass es möglich ist.
Statt Ruina ein Glas Dom Perignon.
Ich finde, das ist eine ganz geile
Sache. Wir reden hier immer so davon, wie toll der ist und viele haben es noch nie getrunken und sich alleine eine Flasche zu kaufen, kostet ja mittlerweile dann auch 200 irgendwas Euro. Und da ist es dann sinnvoll zu sagen, guck mal, das ist gut kalkuliert, 30 Euro für ein Glas ist Einkaufspreis.
Es wird, kurz um es richtig zu stellen, es gibt kein 2002er in diesem Glas geben, aber es gibt einen neueren Jahrgang, vielleicht sogar den Felix sehr geil fand, ja, also einen der besten, die er fand. Da gucken wir mal, da werden wir uns da schauen, wo wir noch genug Flaschen haben, weil wir hoffen, hier kommt alle. Mhm. und habt dann Spaß dran. Ich glaube, es wird sehr schön.
Ja, lass uns kurz über diesen noch reden.
Ja, bitte unbedingt.
Es ist das erste Mal, dass ich 2-2 trinke. Ich bin etwas erstaunt. Er ist tatsächlich ein bisschen untypisch. Also, dass ich jetzt eben wusste, dass es Dom ist, lag natürlich daran, dass ich die Aktion kenne und mir gedacht habe, dann wird es wahrscheinlich Dom Perignon geben. Geschmacklich hätte ich ihn nicht für einen Dom gehalten, weil, wenn ich mir zum Beispiel den 2004er in Erinnerung rufe, der ist nach hinten raus deutlich im positiven Sinne geiziger, also karg, kreidig, fordernd, total fresh. Das hier ist ein bisschen mollig, das hat hier so eine leichte Krug-Anmutung, ja, so ein bisschen Karamell.
Schön.
Und so, also Blind hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, das ist Krug. Das ist hochwertig durch und durch, die Perlage ist mega fein, Das ist kein Late-Release, ne? Das ist der normale.
Ja.
Das heißt, der liegt jetzt allerdings auch schon, der ist rausgekommen 2010.
Steht nicht drauf.
Ich denke mal so 2011.
Ja, sowas,
aber genau. Ich habe hier in Berlin, als ich in Berlin ankam, 2012, haben wir 2,4 getrunken. Das heißt, es wird dann wahrscheinlich irgendwie so 2,10 oder sowas gewesen sein. Das heißt, er liegt schon eine Weile. Trotzdem ist die Perlage noch mega fein. Wir sind auch bei einer perfekten Flasche. Wir haben keinerlei Druckverlust, oder der muss Druckverlust haben, aber der ist nicht merkbar.
Das hast du beim Aufmachen gemerkt, das war kein großes Pumm, sondern es war noch so ein Pfff. Ja, also immer noch gut, aber es ist, ich finde, im Glas hält sich sehr viel besser, als ich dachte, wie es beim Aufmachen ist. Ja?
Also mega fein. Er ist ein bisschen karamellig, er ist ein bisschen üppig und schmelzig, lecker nach hinten raus. Dompi, dem man immer alles Mögliche an Gefälligkeit vorwirft, ist, finde ich, eigentlich hinten raus immer ein bisschen fordernder, ausgerechnet. Das ist wie die nach Sauvignon Blanc schmeckenden Chardonnays, die alle technisch gemacht sind. Nein, und das ist hier genau das Gleiche. Eines der vielen Vorurteile. Nee, finde ich sehr schön, sehr üppig, sehr lecker. Deswegen nicht der beste Dompi, den ich getrunken habe, weil ich mag das Zeug ja nicht deswegen, weil es so lecker ist, sondern weil es wirklich ein ganz spannender Wein ist. Die Spannung hat er in dem Maße nicht, aber dafür ist er halt unglaublich schön.
Und warum nochmal, also wir werden natürlich ganz kurz, ich glaube, wir haben insgesamt 10 Dompis drauf. Das ist was für den dickeren Geldbeutel, das muss man wirklich sagen, gerade wenn sie älter werden. Aber ich glaube, Möglichkeiten gibt es da viele, wenn man wirklich wer Bock hat. Also wir haben dann auch wirklich echt
was alte der, Sachen. Was wird der kosten auf der...
400, kann ich dir nicht sagen. Nee, wahrscheinlich etwas mehr. 2,2 ist das alles nicht, nicht geschenkt. Wir werden die Liste bis zum Tag, wo man buchen kann, ist die Liste mit den Preisen auch schon mit auf der Seite, sodass man es sehen kann. Wir werden ein bisschen atypisch übrigens das nicht präsentieren nach Weingütern, sondern wir werden das für die Einfachheit halber präsentieren nach Preis.
Ja. Ja?
Das heißt, Champagner bis 100 Euro und dann Champagner von 100 bis 200 Euro oder irgendwie sowas an der Teiltank, damit man einfach gucken kann, wo ist dein Geldbeutel, wo bist du Bock, wo hast du Lust, was gibt es da noch, glasweise und sowas, das kommt noch, da sind wir dann.
Sehr gute Idee.
Sehr gut.
Viel Erfolg.
Danke.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.